Es gibt was, was man lernt im Gefängnis. Also was ich da zumindest für mich, nicht man lernt, sondern ich habe für mich da gelernt, das Allerwichtigste, was man hat, ist seine Gesundheit. Das ist das Allerwichtigste, was man hat. Das Nächste sind Freunde und Familie. Dann kommt die Freiheit. Und dann kommt der ganze Rest wie Geld oder Häuser und Autos. Das kommt alles danach. Und ich habe mir dann immer gesagt, so jetzt hast du drei Sachen. Eine hast du jetzt nicht, zwei hast du noch. Und das ist jetzt ja egal, wie lange das da ist, so die zwei hast du. Gut, das eine macht vielleicht dann mal weniger werden mit Freunden, aber Gesundheit kann man ja selber dran arbeiten. Dass man gesund, man muss ja nicht da im Gefängnis nur ungesunde Sachen essen, man kann da ja auch aufpassen, was man isst und so. Ne? Und das habe ich da halt so gelernt. Also nee, Mut hat mich nicht verlassen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zur letzten Folge für dieses Jahr. Und ich wollte mich mal bei euch bedanken. Einmal für die netten Zuschriften, Kommentare, insgesamt euer Feedback auf meine ganzen Gäste. Und natürlich gilt der Dank auch meinen Gästen selbst, die so fantastische Geschichten aus ihrem Leben mit uns allen teilen. Ich produziere ja immer einige Folgen im Voraus und mir geht es wie einigen von euch, die mir immer schreiben, ich kann den nächsten Donnerstag auch gar nicht abwarten, um euch den nächsten Gast zu präsentieren. Und auch wenn es nach mir ginge, könnt ihr die Woche zwei Donnerstage haben, aber mehr ist eigentlich fast nicht zu schaffen. Zu schaffen wäre das Ganze übrigens auch nicht ohne meine Partner, die den Podcast so großzügig unterstützen und bei mir Werbung machen. Das muss man mal ganz deutlich sagen, ohne die gäbe es die alte Schule seit etwas mehr als zwei Jahren schon nicht mehr. Und wenn ich es mir recht überlege, dann wäre es eigentlich schade, wenn so viele Anekdoten unerzählt geblieben wären. Deswegen geht es hier 2023 genauso weiter und vielleicht sehen wir uns ja das eine oder andere Mal zu einem Live-Podcast. Mal sehen, was das Jahr denn so bringt. Vielleicht kann ich es demnächst alles verkünden. Nun kommen wir zu Teil 2 mit Oliver Schmidt. Mein lieber Mann, ich glaube, er hatte einige Zweifel, wie denn wohl die Reaktionen ausfallen würden, wenn ihr seinen Namen hört, aber ich habe es nach dem Gespräch genauso eingeschätzt, wie ihr, als ihr es gehört habt. Er scheint dann etwas hereingeraten zu sein und hat irgendwann die Kontrolle verloren und hat sich dann auch noch fast freiwillig gestellt, indem er in den USA Urlaub gemacht hat. Einige andere Gesichter des Dieselgate, die leben ja seit einigen Jahren nach dem Motto, der Horm ist doch am schönsten, weil sie nur so sicher sein können, nicht ausgeliefert zu werden. Und wie es ist, wenn man in die Mühlen der amerikanischen Justiz gerät, darüber reden wir in dieser Folge. Ach übrigens, ich habe die Woche jetzt nicht mit ihm gesprochen, aber nach meinem Interview hatte ich mit ihm gewettet, dass er nach dem Podcast zumindest ein interessantes Jobangebot aus der Autoindustrie bekommen würde, was er ja vehement angezweifelt hat. Ich hoffe, ihr lasst mich nicht hängen. Ich will die Wette ungern verlieren. Und wenn es an der fehlenden Handynummer von ihm liegt, bei LinkedIn findet ihr Oliver Schmidt garantiert. So, und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Oliver Schmidt.
Ich hatte erzählt, ich war in der Produktionsplanung da für Aggregate und Getriebe, also für Motoren und Getriebe weltweit. Und in der Zeit hatte ich natürlich sehr viel mit der Aggregateentwicklung selber zu tun in Wolfsburg. Und die Aggregateentwicklung, oder nicht nur Wolfsburg, alle, die Aggregateentwicklung hatte eine Truppe, die ihre eigenen Vorstandsvorlagen geschrieben haben. Es war so eine der ganz wenigen, die außerhalb des normalen Produktmanagements Fahrzeug eigene Vorlagen für Aggregatevorhaben geschrieben haben. Mhm. Und wir mussten natürlich immer den Input für die Produktion in diese Vorlagen geben. Also das ist die, was wir vorhin schon gesagt haben, der Umstieg vom ER 188 auf 189. Da war natürlich unsere komplette Bewertung des Umstiegsszenarios drin. Dann war es der Umstieg vom ER 113 auf ER 888 im Otto-Bereich und der Umstieg von ER 111 auf ER 211.
Und da planen Sie, in welche Autos die Motoren reinpassen?
Nee, das haben wir nicht geplant. Wir haben geplant, wo sie gebaut werden.
Ah, okay.
Wir haben halt eine Bedarfskurve gekriegt. Mhm. Wir wissen, dass das Werk, wir haben drei Werke, die den Motor bauen. Zusammen können sie 6.000 Motoren am Tag bauen. Mhm. Okay. Ich brauche durchschnittlich 5.500 am Tag. Mhm. So, wie schaffe ich es ein bisschen vorzubauen? Wie schaffe ich es ein bisschen hinterher zu bauen oder ein bisschen Teile zuzukaufen, dass ich ein Werk schließen kann und umbauen kann? Okay. Wie schaffe ich es, dass ich mit den 4.000, die überbleiben aus den drei Werken, wie schaffe ich es, dass ich damit eine Zeit abpuffern kann? Oder kann ich vielleicht sogar Fertigungsstraße für Fertigungsstraße? Wir haben im Dieselumbau hatten wir das, da hatten wir dann Zylinderkopfstraßen und haben dann von einer großen Zylinderkopfstraße in die Welt geliefert. Ne? Dann hat Salzgitter, hat Gjör, hat Polkowice und hat Chemnitz beliefert.
Okay, okay. Ja, und bei Getrieben wüsste ich, da liegt noch was im Keller.
Ja, nee, die sind vielleicht auch weg inzwischen, die 130.000 MQ350.
Beim Peton wurde mal gebraucht, Getriebe gekauft, oder?
Das ist so ein Gerücht, was ich auch gehört habe, ja. Nein, das ist beim Phaeton, der Phaeton W12 hatte das Problem. Deswegen ist der Phaeton W12 auch eingestellt worden. ZF hat die Linie für das Fünfganggetriebe eingestellt. Ja, Fünfgangautomat, 5HP24 war das, glaube ich. Und hat diese Linie eingestellt. Und VW hat den Restbestand gekauft und hat dann die restlichen Serienautos mitgebaut. Aber dann gab es immer mal wieder Sonderanforderungen, dass irgendein Herr ganz wichtig noch so ein Auto braucht. Man munkelt, es ist im Fußballerbereich hier in Wolfsburg gewesen, zur Zeit einer deutschen Meisterschaft. Und da war es dann teilweise so, dass man wirklich alte Versuchsfahrzeuge besorgt hat, wo Getriebe drin waren, diese Getriebe überholt hat, damit man halt für internen Gebrauch diese Autos aufbauen konnte für die Leute.
So, musste Felix Magath mit einem Gebrauchtgetriebe rumfahren.
Das, ich weiß nicht, was Felix Magath für ein Auto hatte. Es könnte auch Klaus Allofs gewesen sein. Ich weiß es nicht, wer. Aber ich weiß, dass in diesem Zeitraum, weil ich war ja da, habe ich ja gesagt, ich war in dieser Zeit da in der Produktionsplanung. Und da hat man sowas halt mitgekriegt. Und das war dann so, war natürlich so ein Belust. Wie es gibt bei VW wöchentliche Logistikrunden. Da hatten wir Teilnahmepflicht. Also wöchentliche Logistikrunde. Welches Teil kommt nicht ran? Wo bleibt die Produktion? Wegen was stehen? So. Und da hat man dann solche Sachen. Das war dann mehr so zur Belustigung, weil es hat keinen Einfluss auf das Volkswagen-Ergebnis. Nee, aber es war halt ganz wichtig, dass der Herr XY jetzt einen Phaeton W12 kriegt. Ja. Und es war kein Getriebe mehr da. Es gab da so ein Außenlager in Dresden. Die gläserne Fabrik wird ja mit der Straßenbahn belagert. Und die haben irgendwo Friedrichstadt oder so heißt das, glaube ich. Da gibt es ein großes Logistikzentrum von VW. Da wird kommissioniert für die Straßenbahn oder wurde die Straßenbahn kommissioniert und dann ist die Straßenbahn immer mit einem Teilesatz losgefahren. Und da lagen irgendwann mal 250 Getriebe und dann wurden es halt immer weniger Getriebe und irgendwann wollten halt noch Leute W12 haben, als es wohl schon keine Getriebe mehr gab. Da wurden dann halt für solche Kunden Getriebe aufgearbeitet.
Ach, toll, oder? Die ganzen Probleme sind weg jetzt, wo es die Elektroautos gibt. Keine Getriebe, nur noch.
Ja, ich hab gehört, dass da so Chips drin sind, die es nicht gibt. Dass man dafür Waschmaschinen kaufen muss, um die Chips auszubauen.
Ja.
Okay. Ja. Nee, also wie gesagt, ich hatte viel zu tun mit dem Produktmanagement der Aggregateentwicklung. Und man hatte dann in der Aggregateentwicklung den Plan, da eine vollwertige Abteilung draus zu formen. Und ich wollte ja auch immer Abteilungsleiter werden. Das passte also gut zusammen. Also bin ich dann nach 3 Jahren in der Produktionsplanung in die Aggregateentwicklung gewechselt und habe dort angefangen, das Produktmanagement Aggregate zu leiten, also als Abteilung umzuformen und das zu leiten. Meine Aufgabe war dann halt immer, die Vorstandsvorlagen für neue Aggregatevorhaben oder existierende Aggregatevorhaben in Vorstandsgremien vorzustellen. Das habe ich dann da 3 Jahre lang gemacht.
Okay.
Daher kam dann halt auch der Kontakt zu den ganzen Vorständen. So. Und mit dieser Rückkehr von der Produktionsplanung in die Aggregateentwicklung wusste ich ja, dass die Aggregateentwicklung die Zulassung in Detroit und das Abgaslabor in damals noch Westlake hatte. Und ich fand das ja so schön während der Moonraker-Zeit in den USA, dass ich sagte, ich möchte eigentlich gerne nochmal in die USA. Und dann bin ich halt zum damaligen Bereichsleiter, mit dem ich auch immer dann zusammen in die Vorstandsrunden gehen musste, und habe gesagt, hier, pass auf, ich würde gerne diesen Job übernehmen, wenn der mal wieder vakant ist. Und dann, ja, wir haben ja gerade erst einen neuen hingeschickt. So, ja, der ist ja dann 3 Jahre da, danach könnte ich dann ja, das ist okay, das können wir so einfügen. Und da haben wir das dann schon, also es war wirklich, ich habe 2009 da angefangen in der Aggregate, da stand schon fest, dass ich 2012 in die USA gehe. Das war so ein Paketdeal, dass wir gesagt haben, übernehme den Job. Das Einzige, wo ich mich dann so ein bisschen verarscht gefühlt habe, mein Vorgänger war noch zuständig für Zulassung und Abgaslabor. Als ich dann kam, war das Abgaslabor abgetrennt und ein eigener Bereich. Und ich war nur noch zuständig für diesen Bereich Zulassung und Erprobung in Detroit und New York.
Okay. Hätte es was geändert, wenn Sie noch für Abgaslabor zuständig gewesen wären?
Es hätte mir eventuell geholfen, persönliche Eitelkeit hätte mir das geholfen, ne? Dass die Stelle höher bewertet wird und dass man vielleicht x Geld mehr kriegt im Monat.
Ja, okay,
also da hätte es bei helfen können.
Sie hat nicht selbst Messungen vorgenommen, die dann.
Nein, also das ist kann ich auch nicht. Ne? Also da habe ich zu wenig Ahnung von der Thematik, dass ich da selber Messungen vornehmen kann. Ja, ja. Ich habe das mal, das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe das mal versucht im Rahmen, also als ich ja angefangen habe in Detroit, war ich mal 2 Monate zu so einer Art Bootcamp oder Grundausbildung in der Zulassung in Wolfsburg und habe da gesessen mit meinem Hauptansprechpartner in einem Büro und dann war es halt so, pass auf, du musst jetzt auch mal auf so einen Rollenprüfstand fahren. Du musst jetzt mal so eine Verbrauchsmessung fahren. Und da muss man ja in diesem Graphen da nachfahren und darf ja nur bestimmte Abweichungen haben. Ist vorgegeben, weil man schalten muss.
Das ist schwierig, oder?
Ja, genau. Ich hatte ein Auto, was irgendwie einen Verbrauch von 6 Liter haben durfte. Ich bin 8 Liter gefahren. Ich bin permanent nach oben oder unten aus dieser Kurve rausgeschossen. Das sind also wirklich geschulte Fahrer, die da, also es gibt für bestimmte Verbrauchsmessungen gab es nur bestimmte Fahrer, die in Frage kamen. Das war ja immer denn die mit den Zulassungen in den USA die große Diskrepanz. Die Autos sind hier in Wolfsburg gemessen worden, natürlich sehr wohlwollend gemessen, weil wenn man so eine Bandbreite in der Kurve hat, kann man die ja auch schneiden, ne? Wie man auf der Straße Kurven schneiden kann, kann man das da ja genauso, wenn man es gut kann. und sind innerhalb der Kurve gefahren, aber sehr wohlwollend. Und dann sind die Autos halt angeliefert worden zur Nachmessung in Ann Arbor bei der EPA. Und dann haben die gefahren und dann war der Verbrauch immer schlechter. Also der Verbrauch war grundsätzlich, wenn ein Auto da ankam, war der Verbrauch fast immer schlechter. Und es lag halt wirklich daran, dass halt hier so gefahren wurde. Wir mussten dann am Ende, haben wir dann die Anweisung rausgegeben, pass auf, US-Autos, fahrt sie nicht mehr optimal, fahrt sie auf Strich. Fahrt sie so auf Strich, wie ihr könnt, ja, damit diese Enttäuschung hinterher nicht so groß ist.
Guter Job eigentlich.
Ja, weil die USA-Behörden machen es ja so, also sie wollen alle neu zugelassenen Autos einmal sehen und messen und dann jedes Jahr so 20-25% der Wiederzulassung fürs neue Modelljahr fordern sie ein, dass das Auto vorgestellt wird.
Ach so, okay. Ja,
wir haben also Stichproben. Genau, wir haben permanent Autos hier aus Deutschland hier in den Flieger gestellt, in die USA geflogen, haben sie dann da zur EPA gebracht. Sie wurden dann bei der EPA nachgemessen. Und da war es bei den Nachmessungen war ja schon bekannt, was der Verbrauch ist. Ja. Aber bei den Neufahrzeugen gab es dann halt öfter mal ganz große Enttäuschungen. Ich kann mich erinnern, Jetta Hybrid war eine Riesenenttäuschung.
Okay.
Da haben die irgendwie 4 Meilen pro Gallone schlechter gemessen, als wir in Wolfsburg gemessen hatten. Und der ist dann nochmal nachgemessen worden. Das war dann eins der Autos, wo ich gesagt habe, ich akzeptiere die Messung nicht. Ich stelle das Auto nochmal vor. Mhm. Habe ich selten gemacht. Und da gab es dann, also bei der Messung bei der EPA darf man die ersten Minuten im Raum sein, wenn der Fahrer fährt. Dann wird man rausgeschmissen. Aber anhand dessen, wie der Fahrer von der EPA gefahren ist, konnte der Applikateur von VW, der dabei war, sehen, was man an der Software ändern kann, damit der Verbrauch da gemessen besser wird. So, und das hat er gemacht.
Krass. Ja. So. Und Sie waren in Amerika, wie war die Einführung in Amerika? Also ich stelle mir das so vor, dass man da die Behördenleute
seit Jahren kennt. Das war ja mein Riesenglück. Ich habe also neu angefangen da in Detroit oder Auburn Hills, Vorort von Detroit. Und die Chefin der EPA, die war noch vielleicht 3-4 Monate da. Der Chef von der CARB auch. Da hatte ich keine Chance. Da bin ich nicht rangekommen. Die haben mich ignoriert quasi. Ne? Also die besonders arrogant fand ich die Chefin der EPA. Die wollte immer nur mit Wolfgang Hatz reden. Alle Meetings nur mit Wolfgang Hatz. Ich kann mich erinnern, da ging es um Greenhouse-Gas 1 oder 2. Nee, Greenhouse-Gas 2 Gesetz. Und da wollten wir von VW noch ein paar Änderungen haben, weil wir mit den Randbedingungen und so weiter, ist auch egal. Und dann gab es so Telefonkonferenzen. Wolfgang Hatz ist mit seiner Frau mit dem Lamborghini in den USA im Urlaub gewesen, ist irgendwo durch die USA geballert auf irgendwelchen Seitenstraßen. Und dann hatten wir Telefonkonferenzen, er im Lamborghini, fröhlich irgendwo durch irgendwelche Gebirgspässe hoch und runter gezimmert. Und die EPA-Chefin am anderen Ende und ich dazwischen. Das war eine ganz witzige Konferenz. Aber irgendwann war es dann halt so, dass sie ist in Ruhestand gegangen, der CARB-Chef ist in Ruhestand gegangen und da sind Nachfolger gekommen. Und da hatte ich dann halt das Riesenglück, dass ich zu diesen Nachfolgern sofort ein Verhältnis aufbauen konnte. Mhm. Ich bin halt hingefahren, zur EPA bin ich nach Ann Arbor hingefahren, weil mein einer Mitarbeiter kannte den sehr gut. Da habe ich mich da halt vorgestellt. Und der CARB-Chef, da habe ich Riesenschwein gehabt zur Autoshow 2013, hatten wir einen Termin gemacht mit meinem Chef, Dr. Neusser, dem Chef der EPA und dem Chef der CARB. Mhm. Haben wir so ein Dreiergespräch wollten wir machen, weil wir so auf ein paar Gesetzesänderungen gewartet haben seit Jahren, das wollen wir mit denen nochmal ansprechen. Und da hatte der CARB-Chef seine Eintrittskarte vergessen. So, und dann stand er vor der Tür und rief irgendwann an, sagte, hey, ich komme nicht rein. Ich sagte, ich kümmere mich drum. Dann habe ich unseren Pressechef losgeschickt und gesagt, hier, hol den rein. Egal, was das jetzt kostet, geh jetzt raus, hol den. Mhm. Und dann ist sie halt losgelaufen und hat dann ihn sofort reingeholt. Er war in 3 Minuten drin. Mhm. So, und das hat mein Verhältnis zu Alberto Ayala geformt. Es ist ja immer, wenn man ein Interview von Alberto Ayala über mich hört, gibt es ja genug online, wo er mich beschreibt und so, dass wir eigentlich eine Freundschaft hatten und so. Mhm. Das war da begründet. Mhm. Also in diesem ersten Treffen. Wir haben uns dann noch ein paar Mal gesehen. Ich habe hier jedes Jahr auf diesem Management Briefing Seminar vom Center of Automotive Research, nicht zu vergleichen mit dem gleichnamigen hier in Deutschland, haben nichts miteinander zu tun. Mhm. Und da habe ich ja immer Vorträge gehalten und wir haben was ausgestellt von VW und so weiter. Und da sollte es eine Podiumsdiskussion über Gesetze geben, über Abgasgesetze. So, und die haben keinen dahin gekriegt von dem Center of Automotive Research. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich besorge euch wen. Ich besorge euch wen, der kommt dann dahin. Aber fragt nicht nach. Und da habe ich es dann halt geschafft, dass ich zusammen mit dem CARB-Chef da auf der Bühne gesessen habe und wir über die Gesetze diskutiert haben.
Ja, okay.
Und also wir haben wirklich gutes Verhältnis gehabt. So habe ich es ja auch überhaupt geschafft, als ich dann mich das 2015 da mit ihm getroffen habe, um über die Diesel-Thematik, wie es ja so schön heißt, um über die Diesel-Thematik mit ihm zu reden, dass ich überhaupt so kurzfristig einen Termin mit ihm gekriegt habe. Ich habe den angerufen und gesagt, hier, hast du mal Zeit, können wir uns mal treffen? Und das war ja so, die ganzen Fragen der CARB lagen ja seit 2014 auf dem Tisch, seit dieser Studie der Universität West Virginia, lagen ja alle Fragen auf dem Tisch. Da wurde ein Arbeitskreis gegründet, da war ich nicht Mitglied. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Und dann bin ich ja im Februar 2015 zurück nach Deutschland gekommen, hatte einen völlig anderen Job und irgendwann so im Ende Mai, Anfang Juni kam dann jemand an und sagt, pass auf, wir haben ja immer noch diese offenen Fragen da von der Behörde und kommen da nicht so weiter. Kannst du dich mal damit hinsetzen in die Runden und einfach mal zuhören? Einfach mal sagen und dann deine Meinung. Es war nicht die Aggregateentwicklung, das war jemand anders, der mich da gefragt hat. Jemand, auf den Winterkorn auch gehört hat, der mich gefragt hat, ob ich mich da hinsetzen kann. Ja, habe ich dann gemacht. Und da habe ich dann auch das erste Mal gehört, dass es so eine Software gibt und all solche Sachen. Vorher wusste ich es nicht. Da hat dann einer mir bestätigt offiziell, dass da was drin ist, was nicht legal ist.
Okay.
Und dann habe ich mich halt mit in diese Runden gesetzt. Und dann war es am Ende so, dass die kalifornische Behörde die Zulassung fürs Modelljahr 16 verweigert hat. Und dann ging es halt, wer kann da jetzt da mal hinfahren, mit dem reden? Habe ich gesagt, ja, kann ich machen, fahre ich hin. Und dann bin ich halt gebrieft worden, was ich sagen soll, Skript und so weiter. Und bin dann halt da hingefahren, habe mit ihm geredet. Aber das ging halt auch nur, weil wir halt so ein relativ gutes Verhältnis hatten.
Aber das Ganze ging ja eigentlich, also was war genau Ihr Job? Vielleicht gehen wir noch ein bisschen zurück und nach, ich glaube 2007 ging das ja eigentlich los mit diesem Betrug, wo Sie jetzt...
Ja, habe ich nichts mit zu tun gehabt.
Genau. Sie haben trotzdem ja diese Motoren gesetzlich durchgeprügelt, oder?
Nein, überhaupt nicht. So, nein, die Motoren, ich habe dafür gesorgt, dass die Motoren gebaut werden, die Hardware der Motoren gebaut werden kann. Mhm. Das war meine erste Aufgabe. Mhm. Die nächste Aufgabe war, Vorstandsvorlagen über irgendwelche Motoren zu schreiben, was sich zu 90% um Wirtschaftlichkeit oder Verbrauchsverbesserung oder Leistungssteigerung gedreht hat. Mhm. Und ich hatte mit den ganzen Software und Zulassung und so hatte ich in der Zeit überhaupt nichts zu tun. Nee, also ich hab weder in der Dieselentwicklung gearbeitet, noch habe ich in der Softwareentwicklung gearbeitet. Also das sind wirklich Bereiche, mit denen, klar, die musste ich immer abfragen. Also wenn so eine Vorstandsvorlage geschrieben wurde, muss man mal abfragen, was ist euer Entwicklungsaufwand, was müsst ihr dafür machen? Da hat man sich mit denen hingesetzt. Bitte erklärt mir mal, weil ich werde Nachfragen kriegen, warum ihr jetzt 5 Millionen dafür braucht oder 3 da oder 7 oder 60. Bitte, ich brauche mal eine detaillierte Aufstellung. Da gab es dann so ein Aufwandsschätzungstool, das hat man genutzt, da stand das dann genau drinne, was da drin ist und dann wusste man, was die machen. Aber da stand dann nicht drinne, die Feed-Software schreiben. Nee, das stand da nicht drin.
Das ist mir schon klar.
Und,
in Amerika war Ihr Job quasi, sich um die Zulassung
ja, der nicht Modelle nur die Zulassung. Also das Ganze nennt sich ja Engineering and Environmental Office. Ich war der Ansprechpartner für alle Engineering-Fragen im Bereich Antrieb für ganz USA. Also irgendwas, was da ist. Ich hatte ja nicht nur die Zulassung, die für mich gearbeitet hat. Ich hatte auch so eine kleine Lobbytruppe, die sich um zukünftige Gesetze gekümmert haben. Die halt dann, hat er gesagt, gerade mit dem Wolfgang Hatz und dem Greenhouse-Gas, also wir haben, unsere Aufgabe war dann schon, Entwürfe von Gesetzestexten zu lesen, dementsprechend zu kommentieren, auch in Wolfsburg vorzustellen. Ich bin ganz oft nach Wolfsburg geflogen, habe dann neue Gesetze vorgestellt, weil der Amerikaner macht ja gerne oft neue Gesetze. Und das waren dann so war das, was ich da gemacht habe. Dann gab es noch eine Stelle, die hat sich um diese Schadensfälle im Feld gekümmert, um die abgasrelevanten Schadensfälle im Feld. Okay. Also Katalysatoren gehen kaputt, DPFs verstopfen oder ähnliche Sachen. Wenn da bestimmte Prozentgrenzen von der zugelassenen Flotte erreicht werden, muss man eine Meldung an eine Behörde machen, muss eine Abstellmaßnahme der Behörde vorstellen.
Und dann heißt es eine Rückrufaktion.
Genau, und dann schlimmstenfalls ein Rückruf. Da ist ja die Frage, mache ich einen stillen Rückruf über eine Werkstattaktion oder muss ich ganz offiziellen Rückruf machen? Muss ich alle Besitzer anschreiben?
Das waren Ihre Sachen. DPF, Dieselpartikelfilter.
Ja, genau. Das waren halt so Sachen, die da waren. Dann hatte ich eine relativ große Werkstatt noch da in Detroit, wo wir Fahrzeuge geserviced haben. Am Ende haben wir dort auch die Fahrzeuge für die ganzen Dienstwagenfahrer mitverwaltet und geserviced, wenn möglich. Ich hatte noch in New York eine Dauerlaufstation. Das waren nur vier oder fünf VW-Angestellte, aber 30 Fremdfirmenmitarbeiter, die halt mit den VW-Konzepten durch New York gefahren sind. Da hatte ich so eine meiner ersten Begegnungen mit der amerikanischen Polizei, also eine der ernsthafteren Begegnungen mit der Amerikanischen, nee, nicht eine der, ich hatte viele mit der amerikanischen Polizei, aber das war eine, die war wirklich, da erinnere ich mich dran. Wir hatten einen Fahrer, der ist mit einem Auto losgefahren, ist wie jeden Morgen, er hat seinen Schlüssel geholt, hat sein Fahrtenbuch geholt, ist ins Auto gestiegen, ist losgefahren, ist auf die George Washington Bridge gefahren, hat angehalten, ist ausgestiegen, ist runtergesprungen.
Oh, okay, krass.
So, natürlich haben die sofort das Auto beschlagnahmt. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Jetta war. Ich meine, es war irgendein Jetta mit irgendwas also drin. Irgendein Prototyp war das. So, und jetzt steht dieses Auto im New York Police Impound Yard. Ich brauchte dieses Auto wieder. Bin ich dann mit meiner Assistentin aus New York, sind wir dann da rumgelaufen, um dieses Auto wieder zu kriegen. Das war eine schöne Odyssee, bis wir dieses Auto wieder auf dem Hof hatten.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Weil natürlich musste erklärt werden, dass nicht das Auto dran schuld war, dass der da jetzt runtersprang.
Ja.
So, ich hatte mehrere Erlebnisse mit denen, aber.
Wie viele Leute hatten Sie in Amerika?
Also in Amerika, ich hatte ungefähr 30 in Detroit. Mhm. Ich hatte diese 4 plus diese Fremdfirmenmitarbeiter in New York. Und ich hatte. Das war eine variierende Anzahl im Abgaslabor. Das Abgaslabor war eine reine Volkswagen-Stelle, also Marke Volkswagen. Die Stelle in Detroit war eine Konzernstelle. Ich war also auch für Audi, Lamborghini und sowas verantwortlich. Okay. Und es gab im Abgaslabor auch Audi-Mitarbeiter. Mhm. Und diese Audi-Mitarbeiter wollte Audi nicht, dass die an einen Volkswagen-Chef berichten. Also hatte ich auch noch die Verantwortung für diese Audi-Mitarbeiter im Abgaslabor.
Genau, gleich diese Konzernkyrillen dazu.
Ja, genau. Das war wirklich so eine Konzernkyrille. So, das waren die Leute, die ich da hatte.
Ja, okay. Haben Sie mal in der Zeit in Amerika eigentlich irgendwann gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmen könnte oder sowas? Ja, oder sind
nein,
Sie,
nein.
Also Sie haben da einfach nur Ihren Job erledigt und sind dann ganz normal wieder nach Deutschland zurück?
Ja, nicht ganz normal. Es ist ja schon in der Zeit, ist ja diese Studie der Universität West Virginia rausgekommen.
Diese ICCT-Studie?
Ja, nicht ICCT, Universität West Virginia.
Ach so, ICCT, genau. Ja, okay,
Die ICCT heftet sich das ganz gerne an der Brust, die Studie.
Ja.
Die können sich aber mehrere Leute an die Brust. Also die Studie wurde durchgeführt von der Universität West Virginia.
So, und die Universität, und das Foto geisterte ja auch rum, die haben ein Auto mit dem offenen Kofferraum, wo es einfach im
normalen Fahrbetrieb abgegriffen ist. Das ist das Auto vom Carb-Chef. Das ist das Auto von Tom Kerkett.
Okay.
Das ist der Jetta Wagon Diesel vom Tom Kerkett.
Okay.
Das ist eins der Autos, die da mitgefahren ist. Ja. Mit so einem Generator auf so einer Holzplatte.
Genau. Ja, genau.
Die haben also quasi,
wo man
die
sagt,
die haben es nicht das, im Labor gemacht. Was heute hier in Europa ist Emissions Analytics mit Nick Molden. Das ist so die führende Firma hier in Europa mit sowas. Die sind ja auch in der Automotorsport immer mit ihren Kisten hinten auf den Autos drauf. Ja. Sowas haben die halt schon in groß vorher gehabt mit einfachsten Mitteln und damit haben die gemessen.
Okay.
So, die haben halt eine Studie gemacht und dann kommt da halt raus, die Off-Cycle-Emissionen entsprechen nicht den Prüfstandsemissionen. Hat mich überhaupt nicht gewundert. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wie gesagt, ja, das ist ja so. Ist ja klar, wenn ich mit dem Auto irgendwo rumfahre, ist das ja nicht so, dass das Auto immer das gleiche ausstößt. Ja,
auch völlig unterschiedliche Bedingungen. Also Sie wussten natürlich, dass es bestimmte Fenster gab,
wo die Abgasreinigung anders ist. Jetzt ist es halt so, da habe ich dann sicherlich einen Fehler gemacht. Ich habe mich auf Worte von anderen verlassen. Mhm. Ich habe sie mir nicht genau genug angeguckt. Mhm. Da wurde mir gesagt, jawohl, der BMW ist 10-fach drüber. Ein BMW X5 war, da wurde da noch mitgetestet. Der ist 10-fach drüber. Der Passat ist 20-fach drüber, der Jetta ist fast 40-fach drüber. Hm. Ich sage, das ist doch mal viel so gegen so ein BMW. Da dachte ich mir, das ist ja mal gut. Der Jetta ist alte Technik, kein SCR. Passat mit 20 Mal ist ja auch eine ganze Menge und so weiter. Aber egal, ich habe mir nicht so viel Gedanken. Ich hätte mir die Studie da genauer angucken müssen. Weil wenn man dann in die Einzelmessungen reinguckt, dann sieht man, dass diese 40-fach Überschreitung in Zyklen ist, wo der BMW nur 2-fache Überschreitung hat.
Okay.
Da gab es so eine Strecke im Berg hoch. Da hat der BMW auch eine 10-fache Überschreitung gehabt. Aber bei diesen ganzen normalen Fahrten war der fast in Ordnung. Das habe ich mir nicht, das hätte ich mir damals angucken sollen. Da habe ich dann lange Zeit in der Gefängniszelle gehabt, mir das genau anzugucken. Aber da habe ich es mir leider wirklich nicht genau angeguckt. Mhm. Das ist ein Vorwurf, den ich mir machen muss. Mhm, okay. Das hätte ich mir angucken müssen. Gut, ich habe dann, nachdem diese Studie rausgekommen ist, habe ich den Kontakt zwischen der Entwicklung Wolfsburg und dem California Air Resources Board hergestellt, weil die Studie ist von der Universität durchgeführt und wurde bezahlt von ICCT und von California Air Resources Board.
Okay, okay. okay. Deswegen ist immer dieses ICCT.
Ja, aber die haben
also immer in Verbindung mit dieser Studie.
Ne? Aber die ist nicht, also die ist nicht von ICCT durchgeführt. Okay, okay. Sie ist von ihnen mitbezahlt worden.
Ja, okay. Soweit war es auch nicht so, dass von Wolfsburg aus gesagt wurde, Mensch, da schau dir das doch nochmal genauer an oder die Zahlen.
Nein, das ist halt, nein, das ist halt, also es kam die, das mit dieser Studie, die ist bei uns gelandet. Da hatten Mitarbeiter von, ich glaube, ICCT, einen Vortrag irgendwo in San Diego gehalten und hat anonymisiert diese Messergebnisse gezeigt.
Ja, okay.
Und da waren Teilnehmer von uns, der hat mir dann Screenshots geschickt, hat halt abfotografiert, was da gezeigt wird. Und dann haben wir halt über ICCT die Studie uns mal angefordert, die haben sie uns auch geschickt. Und dann habe ich diese Studie nach Wolfsburg weitergeleitet. Dann zusammen mit Bernd Gottweis da diesen berühmten Brief geschrieben, dieses Winterkorn-Briefing, wo man sich ja streitet, hat das gelesen oder nicht.
Das war für sein Wochenend.
Genau, für seine Wochenendpost, wo wir dann reingeschrieben haben, wenn es ein Defeat-Device ist, ist das gefährlich, weil Defeat-Device ist halt was Verbotenes. Mhm. Aber das haben wir da so reingeschrieben und dann wurde diese Arbeitsgruppe gegründet. Es war keiner von uns, also vom ganzen US-Büro war keiner Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Das war direkter Kontakt zwischen Zulassung, Entwicklung und CARB.
Wussten Sie da schon explizit was, also wo Sie gesagt haben, das könnte gefährlich sein, wenn es verboten ist, was dann Strafen
auf Ja, klar, da gibt es ja dann so eine Anlage zu, wo dann steht, was das kostet. Das ist diese $37.500 pro Auto, die sind ja bekannt. Das ist ja eine bekannte Zahl. Ja. Also das steht ja im Gesetz drin, die kann man nachlesen.
Okay.
Aber die hat ja VW, also da muss man jetzt ja auch sagen, die hat ja VW nie bezahlt. VW hat eine Strafe von, ich glaube, 2 Milliarden gezahlt. Strafe. Die Entschädigung für die Besitzer hat ja nichts damit zu tun.
Ja.
Das ist ja nicht eine Strafe.
Ja.
Die Strafe war ja wirklich das, was dann auch der gleiche Richter, der mich verurteilt hat, was der da festgelegt hat. Ich meine, das waren 2 Milliarden plus irgendwas, was dann auf 4 Milliarden. So, wenn ich jetzt aber 500.000 Autos oder wenn ich die 6 Zylinder dazu rechne, 600.000 Autos mal 37.500 multipliziere, sind das irgendwie 23 Milliarden.
Mhm.
Und das ist halt, das muss man sehen, VW hat nicht die volle Summe da bezahlt. VW musste sehr, sehr viel Geld für die Entschädigung der Kunden aufwenden.
Und für die Rückkäufe. Und diese
für die Rückkäufe. Es ist ja quasi Entschädigung der Kunden.
Genau,
wenn ich vom Kunden das Auto zu einem Wert weit über Marktpreis zurückkaufen muss, dann ist das ja.
Ja, gute Entschädigung. Ja. So, wann sind Sie zurückgekommen?
Ich bin 15. Also diese Studie ist im Mai 14, glaube ich, rausgekommen.
Ja, genau.
Dann gab es ein Treffen. An einem Treffen habe ich mal teilgenommen. Das war im Oktober 14. Mhm. Das war auch wieder mit dem Chef der California Air Resources Board, wo halt Volkswagen die Studie anerkannt hat.
Mhm.
Da hat Volkswagen gesagt, ja, die Messungen sind in Ordnung. Wir können die ungefähr nachfahren.
Mhm.
Nicht ganz so schlimm wie ihr, aber wir können das Verhalten unserer Autos nachvollziehen. Wir werden was dran tun. So, das war aber auch, das war eine Videokonferenz, wurde aus Wolfsburg vorgetragen. Ich saß nur in Sacramento beim Alberto im Büro und habe es mir auch angehört. Ich habe die Präsentation eine Viertelstunde vor dem Termin gekriegt.
Okay.
Ich habe also nichts mit der Erstellung zu tun.
Ja, okay. So, und wie war das Verhältnis mit dem Alberto?
Gut.
Das war noch da alles gut. Also der war nicht misstrauisch oder der hat nicht gesagt, was macht ihr da, sondern der hat sich das einfach...
Der hat sich das angehört. Der hat auch ganz klar immer an seine Techniker verwiesen.
Okay.
Er hat immer gesagt, ja, pass auf, dann lasst jetzt die Techniker das aussortieren. Ne, arbeitet ihr dran und dann, wir haben noch technische Fragen und ihr stellt die Änderungen vor und so weiter. Und dann.
Als Sie hier waren und in diesem Arbeitskreis drin waren, ich meine, es gab ja irgendwann mal so einen Moment, wo Sie für VW nach Amerika gegangen sind, um da irgendwelche Fragen zu beantworten.
Ja, das war am 5. August. Das ist 5. August, Traverse City Management Briefing Seminar.
2015,
ja.
Ja. Da sind Sie straffällig geworden.
Da bin ich quasi straffällig geworden, weil ich nicht das Wort Defeat-Device gesagt habe, ja. Weil ich nicht den Behördenchef direkt darauf aufmerksam gemacht habe, dass ein Defeat-Device ist.
Und Sie sind vorher gebrieft worden, dass Sie es nicht sagen dürfen von VW.
Ja. Es gab ein Skript, wo das drin stand.
Also standen Milliarden Strafzahlungen im Raum?
Nein.
Nein, ich stand noch nicht im Raum, aber Sie wussten, es könnte darauf
hinauslaufen. Ja, na klar,
die VW-Anwälte wussten das.
Ja, klar.
Und man hat Sie gebrieft und gesagt, so Freund, jetzt gehst du mal los und erzählst denen das. Und Sie hatten im Hinterkopf bei diesem Termin, wenn ich jetzt was Falsches sage, kann es einen zweistelligen Milliardenbetrag kosten.
Das ist jetzt ein Punkt, wo ich mal nicht so genau antworten werde.
Nee, okay, alles klar.
Weil der Inhalt dieses Gespräches ist ja die Basis meiner Verurteilung.
Ja, okay, ich erzähle
ein bisschen was dazu und dann erzähle ich nicht mehr. Ich bin in diesen Termin gefahren und habe mir gesagt, so, pass auf, wir müssen das irgendwie sagen. Das war so mein Hintergedanke. Irgendwas musst du jetzt hier machen.
Ja.
Und jetzt ist ja die Frage, was ist in diesem Termin passiert? Sowohl ich als auch Stuart Johnson in Dirty Money sagen ganz klar, ich habe es verklausuliert gesagt. Ich habe nicht das, es ist hundertprozentig richtig, ich habe nicht das Wort Defeat Device verwendet. Und das ist das, was mir dann vorgeworfen wurde. Was wirklich gesagt wurde, gibt die Aussage von Stuart und von mir, die 100% deckungsgleich sind. Mhm. Und es gibt zwei Aussagen von Alberto Ayala, die 100% gegensätzlich sind. Eine ist gegenüber dem FBI. Da sagt er wirklich, ich habe ihn belogen und bin mit hunderten Aktenordnern gekommen. Ich bin mit 20 Blatt da reingegangen. Bin mit hunderten Aktenordnern und habe versucht, ihn zu verwirren und habe von Technicalities gesprochen, so sagt er da. Mhm. Und es gibt eine offizielle Vernehmung, wo er eingeschworen ist, bei irgendeiner Verbraucherschutzorganisation, wo er sagt, ja, er hat gesagt, dass da eine Software drin ist. Also es gibt diese beiden diametralen Aussagen von ihm. So, und dabei belasse ich es jetzt auch.
Nee, eigentlich wollte ich auch gar nicht darauf hinaus, wie fühlt sich das an, in so ein Gespräch zu gehen mit diesem Druck oder dieser Erwartungshaltung von VW? Das muss doch irre sein.
Ja, der größere Druck war eher die Neuzulassung der Fahrzeuge. Ich bin da eigentlich hingegangen. Es gibt ja Präzedenzfälle. Es gibt ja in der Abgaszulassung gibt es Präzedenzfälle von gefundenen Defeat Devices. Mhm. Daraus haben wir Hochrechnungen gemacht, wie viel kostet das VW? Hat jeder eine Hochrechnung? Jeder kann einen Taschenrechner bedienen, plus und minus. Lernen wir alles in der Grundschule. Kann jeder machen, plus, minus, mal geteilt. Damit kann man das abschätzen. Mhm. Wer ganz mutig ist, drückt auch noch die Prozenttaste. So, und damit haben alle möglichen Leute Abschätzungen gemacht, was das kostet, wie viel Millionen das VW kosten wird. Ja. Das war eigentlich klar.
Da ist schon die Erwartungshaltung von so einem Konzern recht groß, glaube ich.
Ja, klar. Ja.
Also, das ist schon...
Ja, das ist ja auch so, das muss man jetzt auch wieder sagen, es geht um persönliche Eitelkeiten. Da ist das, was der Richter dann in seiner Urteilsbegründung gesagt hat, dass er mir vorgeworfen hat, ich habe das gemacht, damit es meiner Karriere zuträglich ist. Ja, natürlich macht man das deswegen.
Ja gut, also ich meine, das macht aber der Richter auch.
Wenn
jemand verknallt. Genau,
das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Ja. Richter Cox ist inzwischen Chief Judge in Detroit nach dem VW-Skandal. Ne?
Ja, klar.
Das fand ich so witzig, dass er mir das da an den Kopf schmeißt. Und ich wusste schon, dass er Chief Judge wird, seine Vorgängerin das Amt verlässt.
Ja, ticken alle gleich, ne? Ja. Mein Gott, so ist es. Aber als sie da raus sind aus dem Gespräch, dämmerte ihnen das schon, dass sie was nicht gesagt haben, was sie wussten?
Hm. Nein, überhaupt nicht.
Sie sind einfach zurück und haben gesagt, okay, die Zulassung
haben wir hinbekommen. Ich empfehle anhören Dirty Money ab Minute 40. Okay, Stuart Johnson erzählt, was da ist. Das ist die Quelle, die da ist. Ich will es jetzt nicht hier zu breit treten, relativ, was da passiert ist.
Wann war der Moment, oder gab es diesen Moment überhaupt jemals, vor Ihrer Verhaftung, dass Sie gesagt haben, puh, das läuft ja alles auf mich hinaus?
Nein, also überhaupt nicht.
Es gab diesen Arbeitskreis, wo sie nicht drin waren, oder wo sie nachher beigesessen haben, so ein paar Tipps gegeben haben oder sowas. Aber sie haben hier ganz normal, sind sie ihrer Arbeit nachgegangen.
Nein, ich bin ja auch, also es ist dann ja eskaliert. Es ist ja dann, man muss, wenn man auf die Zeitleiste guckt. Ich war im August 15 da in den USA. Mhm. September 15 kam die Notice of Violation. Dann wurde ja zugegeben, dass das auch in allen europäischen Dieseln ist, was bis dahin auch keiner wusste, dass das in über 10 Millionen Autos ist. Und dann gab es ja quasi einen Reisetourismus zu Behörden international in jedes Land. Und ich bin nicht in die USA gefahren zu der Zeit, weil da gab es einen Vorfall, wo mich die US-Behörden nicht mehr sehen wollten. Ich habe einfach mal meine Meinung gesagt, was vielleicht nicht so gut war. Da habe ich in so einem Gespräch meine Meinung gesagt und das kam halt nicht gut an.
Okay.
Nein, das war einfach, es ging, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es war, glaube ich, kurz nach der Notice oder kurz vor der Notice of Violation. Da wurden wir einfach gefragt, was für finanzielle Auswirkungen hat das auf VW, wenn wir das Modell ja nicht zulassen? Ja, habe ich ja gesagt, Taschenrechner kann ich bedienen, plus minus mal geteilt. Habe ich es einfach mal ausgerechnet, was kostet das?
Ja.
So, und dann habe ich mich da hingesetzt und habe gesagt, was das kostet. Habe ich einfach so aufgerechnet. Ja. Und das wurde mir als total arrogant und sonst was unterstellt und ich wäre nicht bittstellerisch oder so. Ich habe lediglich einen Auftrag abgearbeitet, an dem ich gefragt wurde. Und danach durfte ich nicht mehr an den US-Gesprächen teilnehmen. Danach bin ich dann durch die Welt gereist und habe mit Behörden weltweit geredet.
Okay.
Und habe denen halt erzählt, was da passiert ist und wie es abgestellt wird.
Okay.
Ich habe viel gesehen von der Welt.
Das glaube ich.
Wenn es meinen Facebook-Account noch geben würde, könnte man es noch nachvollziehen. Den gibt es aber nicht mehr.
Auf Anraten von wem wurde der abgestellt?
Nee, der wurde abgestellt wegen der Hasskommentare, die ich da gekriegt habe.
Ah, okay, alles klar. Ja, und dann kam...
Ja, dann ist halt, also ich hatte keine Idee, dass ich da irgendwie ins Zentrum der Ermittlungen rücke oder sonst was. Ich war ja mehrfach in den USA. Ich bin ja zwischen August fünfmal in die USA eingereist in meiner Verhaftung. Mhm. Ich bin mehrfach eingereist und es gab nie ein Problem. Im Nachhinein, man ist ja im Nachhinein immer so, so klug. Ich bin 2016, 17 mit meiner Frau in den Urlaub geflogen. So, wir sind 2016 hier von Deutschland nach Miami geflogen, waren dann 2 Tage in Miami, sind dann von Miami 5 Tage nach Kuba geflogen und sind dann aus Kuba zurückgekommen. Bei der Rückkehr aus Kuba stehe ich mit meinem Reisepass vor diesem automatischen Reisepasslesegerät, lege den da drauf und dann kommt so ein rotes Kreuz. Denke ich mir, das ist jetzt aber mal blöde hier. Denke ich mir, naja, ist Zufall, wirst du halt ausgesucht, dass du dir das anguckst, dass du gucken wollt. Alles klar, bei mir so eine Schlange angestellt, hat natürlich ewig gedauert, es war Heiligabend, größter Reiseverkehr, ich hatte eine Lebensmittelvergiftung vom Tag vorher, mir ging es scheiße, habe mich angestellt und bin dann durch und alles. Da hat er mich auch einreisen lassen, alles gut. Im Nachhinein ist mir natürlich klar, die haben das gemacht, um sicherzustellen, dass ich im Land bin. Das ist mir jetzt klar, warum, im Nachhinein ist mir klar, warum mein Pass da nicht funktioniert hat.
Okay.
Weil die wissen wollten, dass ich da bin. Mhm. Und dann nachdem ich, man kann das dann ja auch in der Zeitleiste sehen, nachdem ich dann, also alle Beweise gegen mich sind datiert vom 23.12. Wir haben dann so DVDs mit Beweismaterial gegen mich gekriegt von der Staatsanwaltschaft. Die sind alle datiert vom 23.12. Und dieses ist ein Affidavit, glaube ich, das der FBI-Beamte geschrieben hat, was woraufhin der Haftbefehl gegen mich ausgestellt wurde, das hat er angefangen am 24. zu schreiben. So, nachdem ich dann da war. Also das war dann wirklich, man hat dann wirklich gewartet, bis man bewusst wusste, ich bin im Land. Ja. Und ich habe dann hinterher von meinen Anwälten auch gehört, ich bin dann ja bis zum 7. da gewesen. Sie wollten mich eigentlich schon vorher verhaften, sie haben mich nicht gefunden. Meine Frau hat einen anderen Nachnamen als ich und das Hotel war in ihrem Namen gebucht.
Okay.
Deswegen haben sie mich wohl nicht gefunden. Hätte mich nur anrufen brauchen, hier ein Telefon dabei. Aber
eine E-Mail schreiben.
Oder eine E-Mail schreiben, ja. Nee, also das war, ich hatte aber wirklich keine Idee, bis ich da verhaftet wurde. Was ich wusste, was hätte passieren können, zu der Zeit wurde das Verfahren ja noch vom Staat New York geführt. Ja. Also der Bundesstaat New York hat ja als erstes eine Anklageschrift gegen Volkswagen herausgegeben. Ja. So, auf Basis dieser Anklageschrift bestand die Möglichkeit, dass ich eine Aussage vor der Grand Jury machen muss. Also um die VW noch mehr zu belasten und noch mehr Papiere, gibt es so eine Grand Jury. Das ist quasi das, wo der Staatsanwalt mit seinem Entwurf der Anklageschrift hingeht, stellt das der Grand Jury vor und die sagt dann ja oder nein. Und da werden auch teilweise Zeugen vernommen. Okay. So, das war die Gefahr bestand. Das war auch, als diese Menschen da alle reingestürmt kamen in die Flughafentoilette, habe ich mir auch erst gedacht, die wollen mir jetzt eine Subpoena geben, dass ich in 3, 4, 5, 7, 12 Tagen da in New York zu erscheinen habe. Da habe ich gesagt, gut, ist Urlaub dann halt ein bisschen länger und ich kann nicht ausreisen. Das war mein erster Gedanke. Und irgendwann sagte der dann halt was von Haftbefehl und das habe ich dann nicht so wechseln können, was der von mir wollte.
Wie war das Gefühl? Also ich meine, das ist ja...
Das ist ein Scheißgefühl. Also es ist jetzt kein schönes Gefühl, wünsche ich keinem. Also es ist, man wird ja in den USA immer sofort gefesselt und alles.
Ja, das ist ja auch so verrückt, diese Show-Anklagen.
Und dann ist halt, ich wurde da halt gefesselt aus der Toilette geführt. Mir wurde Gürtel Gürtel habe ich angehabt, behalten. Aber Uhr und Schmuck und also Uhr und Ehering und Telefon und Portemonnaie wurde mir halt abgenommen, meiner Frau übergeben. Meine Frau war total fertig, wusste überhaupt nicht, was da passiert. Und dann wurde ich halt abgeführt.
Konnten Sie dann noch mit ihr reden?
Ja, ich konnte mit ihr reden. Und das war dann halt so schön. Ich hatte zu der Zeit ein Blackberry. Sie hatte noch, glaube ich, noch nie ein Blackberry. Und ich musste ihr dann erklären, wie man den entsperrt, damit sie bitte meinen Anwalt anruft. So mit Händen hinterm Rücken festgebunden. Versuchen Sie mal, wem zu erklären, wie das Handy funktioniert.
Unglaublich.
Ja. Ja.
Und dann ist Ihre Frau nach Hause gereist? Oder ist
Nein, meine Frau ist nicht nach Hause gereist. Meine Frau ist in den USA geblieben. Also sie hat dann das Gepäck wieder gekriegt. Das Gepäck ist auch gar nicht verladen worden. Also das stand wohl schon länger fest, dass man mich da verhaften will. Unser Gepäck war nicht verladen, war nicht am Bord des Flugzeugs. Und sie hat dann ihr Gepäck wieder gekriegt und ist dann, wir haben Freunde in Florida. Wir haben auch in Florida geheiratet. Sie hat dann bei unseren Freunden gewohnt. Die haben sie abgeholt.
Okay.
Und dann war sie halt da für meine ersten Anhörungen da, wo es dann um Kaution oder keine Kaution gibt, ging vor Gericht.
Wie ging es da für Sie weiter? Also sind Sie gleich in irgendeinem Gefängnis?
Ja. Also ich bin da verhaftet worden. Und in den USA muss man immer unterscheiden, es gibt in den USA 3 anklagende Behörden. Vom Level her. Es gibt den County, also quasi den Landkreis.
Für gesprengte Briefkästen beim Nachbarn.
Ja, oder sowas.
Die Kleinsachen, ja.
Ja, oder Driving Under the Influence oder sowas.
Genau, ja.
Dann gibt es das State, also das Bundesland. Das geht jetzt schon schwere Verbrechen. Und dann alle, die kein anderer kriegen kann, ist der Bund.
Okay.
Federal.
Ja.
So, also die wenn das FBI einen verhaftet, ist das Federal. Mhm. Also muss man in ein Federal-Gefängnis. In Miami gibt es so ein großes Untersuchungsgefängnis in Downtown. Federal Detention Center Miami. Und da sollte ich eigentlich rein. So, jetzt kommen wir also da an. Und die FBI-Beamten kommen hin und sagen, ja, wir haben ihn festgenommen, dann müsst ihr, ja, wir können den nicht aufnehmen. Unsere Computer funktionieren nicht. Ja, und jetzt? Dann gibt es da noch draußen an der Rennstrecke in Homestead, gibt es noch ein Low-Security-Federal-Gefängnis. Dann haben sie da erst angerufen, ob sie mich dahin bringen könnten, ob die da irgendwelche Haltezellen haben. Nee, geht auch nicht. Geht auch nicht. Und dann am Ende bin ich dann im Broward County Jail geendet. Da konnten sie mich dann für die erste Nacht parken. Also habe ich die erste Nacht im Broward County Jail geschlafen. Also geschlafen ist übertrieben. Das war halt so wirklich so wie man es aus schlechten Filmen kennt. Ne? Wie man wirklich, denn ich bin ja so aufgewachsen mit Colt Sievers und Colt Sievers wird ja auch immer verhaftet und muss dann im Gefängnis an so ein Bakelit-Telefon gehen und dann ruft er bei Big Sam an, dass Big Sam Lösegeld zahlt, dass er raus kann.
Ja.
Und genau so sah das aus. Ne?
Haben Sie denn mit dem Bakelit-Telefon Winterkorn angerufen?
Nein, konnte ich nicht. Ich hatte ja kein Geld auf meiner Karte. Ich konnte mit dem Bakelit-Telefon da nicht telefonieren.
Okay.
Es war wirklich so. Und dann in den Untersuchungszellen da in Broward, das war so eine 60 cm breite Edelstahlpritsche in Stockwerken. Und ich hatte die obere. Es war kalt wie Sau. Und gegen Mittag wurde ich dann von den FBI-Beamten wieder abgeholt und dann wirklich in dieses Federal Detention Center gebracht. Und in diesem Federal Detention Center wurde ich dann halt auch eingebucht und habe Klamotten weggenommen gekriegt und so weiter. Und wurde dann genau gegen 2 hochgebracht in den Zellenblock, wo dann gerade die News von meiner Verhaftung lief. War gerade im Fernseher. Ich werde so reingebracht und dann kommt mein Mugshot, der die Nacht vorher da in Broward County Jail gemacht wurde. War dann halt großes Hallo.
Frisch gebräunt,
ja,
aus dem Urlaub.
Ja, genau, frisch gebräunt aus dem Urlaub. Ja, und dann war ich halt ungefähr 3 Wochen da in Miami. Da gab es dann diese 2 Kautionsverhandlungen. Das war halt auch nicht witzig, diese Kautionsverhandlung. Die erste war an meinem 48. Geburtstag. Mhm. Und dann fängt halt dieser Staatsanwalt irgendwas an zu erzählen von ich bin der Kopf und ich bin stellvertretender Vorstand und was er da alles in ihren Kopf geschmissen
hat. Ja, man hat sich so groß gemacht.
Ja,
also
genau.
Man hat ihre Rolle extrem überhöht.
Executive war ich nie.
Ja.
Ich war ein General Manager, ein ganz normaler Abteilungsleiter in den USA. Da war es dann wieder gut, dass das Abgaslabor nicht zu mir gehörte.
Ja, stimmt.
Genau. Ja. Ne? Da war es dann mal gut.
Glückliche Führung.
Ja. Und das war dann halt schon so. Was mich am meisten an dem Typen gestört hat, war, er hat dann meiner Frau unterstellt, dass sie auch gelogen hat. Also ist ja durch die Presse gegangen. Wir hatten Immobilien in den USA, die mussten wir dann ja verkaufen, um die Strafe zu zahlen. Und angeblich hätte meine Frau ihm gesagt, wir hätten keine Immobilien. Ich habe später meine Frau gefragt. Sie wurde nur gefragt, wo haben wir geschlafen, im Hotel oder in einem Haus von uns? Hat sie gesagt, im Hotel. Und das wurde ihr dann so ausgelegt, als hätte sie gesagt, wir hätten keine Immobilien da.
Also das ist lustig, dass die eigentlich immer so genau nachfragen, aber dann doch noch einem das Wort im Mund zu
geben. Ja, genau. Ja, das ist extrem. Das ist ja auch mit diesen ganzen Anklagepunkten gegen mich. Da gibt es ja diese Mail, wir müssen erstmal festlegen, ob wir ehrlich werden. Das klingt jetzt ja ganz schlimm, wenn man das liest.
Mhm.
Wenn man diese Mail mal bis nach unten durchliest, dann steht da drin, es geht darum, ob wir dem V6 TDI-Kunden ab 2016 oder ab 2019 zumuten, selber SCR zwischen den Ölwechseln nachfüllen zu müssen.
Also AdBlue.
Das ist damit gemeint. Darum geht es einfach nur. Sagen wir es ihm schon ab 16, wo er es wahrscheinlich muss, oder sagen wir es ihm erst ab 19, wo wir gesetzlich verpflichtet sind, es ihm zu sagen.
Aber man zieht da so einzelne Sätze und zerfleddert die Mails, um ihn das anzuplanen.
Genau.
Wenn ich an meine Mailverkehre der letzten Jahre denke,
ja, ich habe 5, also es sind ja 5 in der Anklageschrift, waren 5 solche Mails und sie sind alle so. Sie sind alle genau so. Es ist ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen.
Aber kann man da nichts gegen machen? Gibt es da nicht einen Anwalt, der sagt, Freunde, lese doch mal die ganze Mail?
Ja, das kann man dann in der Gerichtsverhandlung machen. Ne? Wenn es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen wäre, dann hätte man das machen können, ja.
Haben Sie in dem Moment schon mal gedacht, in welchem Moment bin ich in Anführungszeichen falsch abgebogen? Oder?
Nee, das war mir ganz, ganz lange nicht klar. Mir war ganz, ganz lange nicht klar, warum ich da sitze. Das hat echt eine Zeit gedauert. Dann kam irgendwann die Anklageschrift und ich habe mich auch in dieser Anklageschrift nicht wiedergefunden, weil das halt alles solche Vorwürfe waren. Und dann gab es so ganz ganz im Nachhinein jetzt natürlich lustige Zwischenfälle. Ich habe mal mit ein paar Dieselapplikateuren bei mir im Büro gesessen. Ja, ich hatte hier in Wolfsburg in dem Stockwerk, wo die Vorstände sitzen, hatte ich ein sehr großes Büro mit Vorzimmer und allem und Nussbaumtür und alles da. Also wie so ein Vorstandsbüro halt aussieht, so ein Ding hatte ich auch. Mhm. So, und da haben mich halt so ein paar Applikateure besucht und das war, da ging es dann irgendwie so um Datensicherheit und wo habt ihr denn eure Daten und so weiter. Und ich hatte an meinem Rechner hatte ich dann immer eine externe Festplatte dran. Und dann habe ich wirklich so aus Witz gesagt, ja, ich habe das ja alles auf einer externen Festplatte. Und wenn dann wer kommt, nehme ich meinen Baseballschläger und zerhaue die. Ich hatte einen Baseballschläger, der war ungefähr so lang, so ein Spielzeug-Baseballschläger vom VW-Club. Den habe ich dann genommen und damit so auf die... So, das haben die natürlich dann bei ihrer Vernehmung dem FBI gesagt. Ja, und die haben nicht gesagt, dass das ein Spielzeug-Baseballschläger ist. Den hatte ich dann auch in den USA, den habe ich dann zu meinen Anwälten schicken lassen. Den hätten wir dann zeigen können und gesagt, hier, darum ging es. Und der ist aus dem Büro, der Baseballschläger. Ja, okay. Und solche Sachen wurden halt immer so Sachen. Oder was ich auch ganz schlimm fand, ist, das FBI, wenn die ein Protokoll schreiben, die schreiben mit, wie Zeugen eingeschüchtert werden. Das finde ich so witzig. Ich hab die oben, die FBI-Protokolle. Irgendwie habe ich die vergessen zu löschen oder zu vernichten, nachdem ich entlassen wurde. Und da ist es dann wirklich so, da geht es um diesen Schadenstisch, da gibt es einen Zeugen, der beschreibt den Schadenstisch haargenau wie ich. Ohne, dass wir Zeit hatten, uns abzusprechen. Also er sagt genau das Gleiche. Dann kommt der Satz, nachdem Herr XY daran erinnert wurde, dass das Anlügen eines Federal Officers ein Straftatbestand hier ist, ändert er seine Aussage zum Folgenden. Und dann sagt er es genauso, wie andere das sagen. Die anderen Belastungszeugen gegen mich sagen.
Okay.
Und solche Sachen haben sie halt immer mitgeschrieben. Also das ist so witzig. Das FBI schreibt das echt mit.
Verrückt, ja. Sie haben tatsächlich jetzt, wo gerade das Wort gefallen ist, auch mal an diesem Schadenstisch gestanden.
Oft. Also ich war oft am Schadenstisch.
Mit Martin Winterkorn.
Ja, klar. Ja, ich war öfter am Schadenstisch.
Wie waren diese?
Das ist, wie ich es vorhin beschrieben habe. Kannte er einen oder kannte er einen nicht?
Okay. Aber da waren sie ja schon bekannt, oder?
Also ja, aber da war ich so, also da hatte ich dann aber einen Status, dass ich da nichts abgekriegt habe, weil es war ja, ich habe es ja gesagt, ich habe keinen Diesel entwickelt, ich habe keine Software gemacht. Also dafür, was da sich zusammengebaut hat, konnte ich jetzt mal gar nichts. Mhm. Die Frage ist halt immer, was ist an diesem Schadenstisch da am 27.07. passiert? Ne? Ich habe ja gerade gesagt, gibt Zeugen, die sagen so, Zeugen, die sagen so. Mhm. Und das war völlig ruhig. Also wir standen wirklich, das war schon beeindruckend, wir standen vor dem Schadenstisch und vor uns war einer, ich weiß nicht mehr was, der hatte so einen ganz blöden Fehler. Und das war so eine F90 Feuerschutztür und wir haben Winterkorn ganz klar verstanden draußen vor der Tür. Und haben schon gedacht, oh Scheiße, was gibt das denn jetzt? Aber es war eigentlich war völlig ruhig und sachlich.
Okay, also und da an dem Schadenstisch standen noch mehr Gesichter von VW drumherum, ne?
Ja, war jeder da. Und wie gesagt, die Frage ist halt wirklich, was ist da gelaufen? Mhm. Es ist jetzt, ich habe es damals in einem bestimmten Weg verstanden. Mhm. Und das ist auch meine Aussage, da bleibe ich auch bei, die werde ich auch immer so sagen. Und es gibt halt, man kann das natürlich interpretieren und umdrehen und durch ein Wort, was man ändert, was vielleicht auch er so gesagt hat, ich habe es falsch verstanden, mach alles sein, war es was ganz anderes. Mhm. Ich habe meine Theorie, was da passiert ist. Wenn ich mal ein Buch schreibe, schreibe ich es da rein.
Diese Gefängnistour, die Sie hinter sich haben.
Ja, 12 Gefängnisse, ja.
Es ist nicht so, dass man sagt, ach, das ist der feine Herr von VW. Den müssen wir ein bisschen besser behandeln.
Nein, überhaupt nicht.
Also Sie werden wie ein Schwerstgefangener. Also Sie hätten auch eine ganze Familie umlegen können.
Eigentlich. Nein, ja, genau. Also das ist, also ich hätte, ja, genau. Also man muss jetzt, okay, ich muss ein bisschen differenzieren. Untersuchungsgefängnis Miami, wir lassen die erste Nacht in Broward mal weg. Untersuchungsgefängnis Miami ist sehr, sehr groß. Mhm. Die haben 14 Stockwerke und 2 Zellentrakte auf jedem Stockwerk. Da werden die Leute nach Straftaten sortiert. Ah, okay. Also ich war mit sehr vielen so Kleindrogendelikten und Wirtschaftskriminellen zusammen.
Okay.
Steuerhinterziehung und so. Und da war einer, der hat eine Bank hops gehen lassen, weil er all sein Geld rausgenommen hat. Dafür wurde angeklagt. Und all solche Sachen waren da. Da wurde getrennt. Also das war wirklich, da wurde, kann man sagen, die haben versucht, so ein bisschen nach Intellekt zu trennen.
Okay. Also da musst du nie Angst haben, dass du noch umgebracht
werden. Nein, das war nicht. Dann bin ich ja weitergegangen in dieses Gefangenenverteilzentrum Oklahoma.
Ja,
das also ist alle, ja verrückt. Alle Gefangenen, alle Bundesgefangenen in den USA werden über Oklahoma verschifft.
Und wie ist das? Man kommt da mit dem Flugzeug an?
Ja, wir sind in Miami in den Bus gesetzt worden, natürlich schön in Ketten in den Bus gesetzt worden. Dann steht man auf dem Flughafen, dann landet irgendwann ein Flieger. Dann stehen 10 Marshals mit geladenen Waffen um diesen Flieger rum. Und dann steigen welche aus, steigen welche ein. Man wird nochmal gefilzt und alles, dass man auch ja nichts dran denkt. Dann muss man in diesen Flieger rein. Es müssen, im Gegensatz zum normalen Flieger, müssen die Sonnenblenden immer unten sein, dass keiner rausgucken kann, wo man ist. Erst ab einer bestimmten Höhe darf man sie dann mal aufmachen. Und dann fliegt man halt mit diesem Flieger von A nach B. Diese Flieger sind irgendwelche ausgemusterten Passagierflieger. Mhm. Alles drin kaputt, alles wackelt, alles vibriert. Man sitzt halt dann da. Also ich habe an dem Tag, ich glaube, 14 Stunden in diesen Ketten gesessen. Und man kriegt dann da irgendwas zu essen oder zu trinken und muss dann halt versuchen, so mit Ketten vor den Bauch irgendwie diese Wasserflasche aufzukriegen und zum Mund zu bringen oder das Essen. Es gibt dann da so Sandwiches zum selber belegen. Das ist, und die sind dann, der Käse und die Wurst ist eingeschweißt. Das ist halt alles sehr, sehr genau. So, dann war ich 3 Wochen da in Oklahoma und Oklahoma war halt so, da wird keine Rücksicht drauf genommen. Da sind sie wirklich mit Leuten zusammen, also mit allem, ne? Da ist alles in einem so einem Block. Und irgendwie, ich kann mich erinnern, ich hatte jetzt halt das Glück, ich bin Deutscher, hört man sofort, auch wenn ich Englisch rede. Mhm. Man wird den Akzent nicht los. Und bin weiß. Und es gibt da im Gefängnis so eine Gruppierung, wo ich auch nicht stolz drauf bin. Die sind halt The Aryan Brotherhood. Ich will nicht sagen, die haben mich adoptiert, aber die kamen halt gleich an zu mir. Die haben mich halt gefragt. Also das ist halt, wenn ein 50-jähriger Weißer ohne Tätowierung ins Gefängnis kommt, ist er entweder irgendein Kinderbelästiger oder er ist irgendein Wirtschaftsstraftäter. Das sind so, und die sind dann angekommen, habe ich gesagt, wer ich bin und so. Und dann war okay, dann durfte ich auch, da gab es so, das waren 120 Gefangene und es gab vielleicht so 40 Tische, wo man sitzen konnte. Ich habe einen Tisch zugewiesen gekriegt von denen und durfte dann da sitzen.
Okay, also sie waren in der Hierarchie, das muss man ja auch sagen. Und zum Glück ist es ja so, Kinderschänder sind ganz unten.
Ja, genau. Kinderschänder sind ganz unten, ja, genau.
Haben Sie das mal erlebt, diese Gewalt
im Knast? Ja, klar, natürlich. Natürlich, mehrfach.
Sind Sie da auch belästigt worden oder so? Oder ist das, oder war das einfach so, war das
geklärt von vornherein? Ja, aufgrund meines großen Mauls gab es da mal sehr enge Situationen. Ja, da kann ich mich erinnern. Also mit einem, dem die Todesstrafe gedroht hat, habe ich mal so Brust an Brust in der Zelle gestanden. Da haben wir aber beschlossen, dass es eigentlich doof ist, wenn wir uns jetzt hauen.
Ja. Der war zum Tode verurteilt? Oder? Ja. Und Sie haben mit dem in einer Zelle geschlafen?
Nein, nicht geschlafen, aber also, so während der normalen Stunden.
Stunden gestanden.
Ja, ich habe dann halt so, das war dann in meinem Untersuchungsgefängnis, da war es so, die ganzen Sachen, die sie dort kriegen, das Shampoo vom Gefängnis und so. Also sie brauchen eigentlich nicht, sie brauchen kein Geld im Gefängnis. Sie kriegen eigentlich alles, was sie da zum Leben brauchen. Mhm. So, aber das macht eh keiner. Man kann das kaufen und man kauft sich das, weil es besser ist. Mhm. Aber da gab es dann halt Shampoo und ich habe das Shampoo genommen, so zum Toilette putzen und sowas. Da ging das eigentlich ganz gut zu. Mhm. So, und dann bin ich halt hin und habe mich halt hinten in die Reihe angestellt und dann kommt mir einer entgegen, der hat so 20 von diesen Flaschen im Arm. Und da habe ich gesagt, danke, dass du für uns alle auch noch was da lässt. Dann kam er hinterher an bei mir, was mir dann einfallen würde, dass ich ihn da so anmachen würde und sonst was. Mhm.
Ja, okay.
Und dann hinterher meine ich, das fände ich jetzt doof, weil wir hätten dann alle nichts und so. Ich sagte zu ihm, komm, krieg eine Flasche. Ja, ist okay, machen wir das. Und dann war in Ordnung. Danach waren wir dann der beste Kumpels. Und so ist mir öfter passiert. Ne? Das ist, wenn wir weitergehen jetzt in der Gefängnisreise, also Oklahoma, dann bin ich nach Detroit geflogen worden. Und in Detroit ist immer so ein Wechsel. Detroit hat ja auch dieses Milam Detention Center, wo ich eine ganze Zeit war. Aber das ist sehr, sehr klein. Da passen nur 250 Leute rein. Also werden die Gefangenen quasi outgesourced. Die werden in irgendwelche County Jails im Umkreis gesteckt. Und da habe ich dann so eine Reise durch die County Jails gemacht. Da war ich dann in Dickerson Detention Center in Hamtramck. Da war ich dann irgendwo in Sanilac. Sanilac war hardcore. Sanilac war ich 6 Wochen. Es war eine 32-Mann-Zelle ohne Fenster.
32 Mann in einem Raum?
In einem Raum, ja. Das ist aber noch klein. 32 Mann in einem Raum. Wie gesagt, da war ich 6 Wochen. Ohne Frischluft, ohne alles, ohne Fenster, ohne nichts.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das in Ländern wie Amerika, also ich kann dem Land vieles vorstellen, aber,
ja, aber das
klingt so nach Arbeitslager in Weißrussland.
Ja, so ist das. Ja, arbeiten musste man nicht. Also das war ja das Schlimme dann, die Langeweile.
Was macht man den ganzen Tag?
Also ja, Langeweile.
Gar keinen.
Also ich habe in derzeit war natürlich für mich Statements von, also Aussagen über mich lesen, von anderen Aussagen kommentieren, Briefe schreiben. Dann war es so, das Gefängnis, das war ganz gut, das hatte so ein Videobesuchssystem. Also was dann später in der Pandemie groß geworden ist, Videocalls, gab es da schon. Ich konnte mit meiner Familie in Deutschland reden über dieses Videocall-System.
So viel sie wollten oder ist das so ein dann
nee, so viel wie die Familie musste bezahlen.
Ach so, okay.
Und dann, wenn okay. ein Slot frei war, wenn ja. einer von den Videotelefondingern frei war, konnte man da telefonieren. Das okay. wurde angemeldet, okay. dann hatte man eine Zeit und dann konnte man da Videotelefonie machen.
Wie ist das allgemein mit Besuch? Also Ihre Frau, ist es die ist, gekommen?
Also oder? Es ist sehr unterschiedlich. Fangen wir an im County Jail. Ich habe erzählt, ich war in Hamtramck da, in Dickerson. Und in Dickerson war es so, da war, glaube ich, zweimal die Woche eine halbe Stunde. Und ich war immer, wenn man zum Gericht muss in Detroit, ist man in diesem Hamtramck, in Dickerson. Und da war es dann so, und da habe ich dann irgendwann mit meiner Frau telefoniert und habe gesagt, hier komm doch einfach mal vorbei zur Belustigung, guck dir den Scheiß hier einfach mal an. Ne? Es war wirklich so, ich glaube, es war nach meiner Verurteilung oder beim Plea Agreement oder so. Ich gesagt, komm einfach mal vorbei und dann machen wir das mal eine halbe Stunde, so wie im Film durch so eine Scheibe reden mit Telefonhörer und so. Mhm. Das war das auch mal, wollte sie dann nicht. Aber das war, so lange konnte man da besuchen. Mhm. So, dann im Federal Detention, also in Miami hatte man eine Stunde pro Woche. Und dann kam halt der Luxus in Milan im Detention Center da bei Detroit. Da war es dann 2 Tage die Woche 6 Stunden, okay. die man Besuch kriegen konnte. Dann im Gefängnis selber in Milan, da gibt es gab es so ein Punktesystem. Man hatte 15 Punkte, glaube ich, im Monat. Und ein Besuch in der Woche hat einen Punkt gekostet. Ein Besuch am Wochenende hat einem 2 Punkte gekostet. So, und das waren jeweils 6 Stunden, die Leute kommen konnten. So, und das konnte man dann so einteilen, wie man wollte. Also man konnte, wenn man das gut aufgeteilt hat, 40 Stunden Besuch haben von Verwandten. Es war ja auch so, da war ich ja, ne, muss ich sagen, da bin ich auch allen dankbar. Ich habe sehr, sehr viel Besuch gekriegt. Meine Familie ist nach Deutschland geflogen, Freunde sind dahin geflogen, haben mich besucht. Also ich hatte sehr, sehr viel Besuch.
Okay. Hat Ihre Frau in der Zeit normal hier weitergearbeitet?
Nein, meine Frau hat das Riesenglück. Meine Frau ist bei einer weltweit agierenden Firma, okay. die eine Filiale in Detroit hat.
Okay, also die konnte ihren Job tatsächlich wechseln, um nah bei Ihnen zu sein.
Ja.
Das ist ja auch wirklich ein Geschenk, dass Sie eine Frau haben, die da noch bei Ihnen geblieben ist.
Ja.
Aber na gut, man wusste sie auch, dass Sie nicht so unendlich viel gemacht haben und nicht eben während der Arbeitszeit Bank überfallen haben.
Ja, genau.
Das muss man ja auch sagen. Ja. Aber trotzdem finde ich, ist das schon mal irgendwie besonders. Ja, hat sie jemals der Lebensmut verlassen? Sie wirken nicht so.
Nein,
überhaupt nicht. Also es gab ja irgendwann mal die Anklage, Entschuldigung.
Nein, es gab 169 Jahre. Aber
169 Jahre, wenn man sowas hört.
Es gibt was man lernt im Gefängnis. Also was ich da zumindest für mich, nicht man lernt, sondern ich habe für mich da gelernt, das Allerwichtigste, was man hat, ist seine Gesundheit. Hm. Das Allerwichtigste, was man hat. Das Nächste sind Freunde und Familie. Dann kommt die Freiheit. Und dann kommt der ganze Rest wie Geld oder Häuser und Auto. Das kommt alles danach. Mhm. Und das ist halt so. Und ich habe mir dann immer gesagt, so jetzt hast du 3 Sachen. Eine hast du jetzt nicht, 2 hast du noch. Und das ist jetzt ja egal, wie lange das da ist, du die 2 hast du. Gut, das eine macht vielleicht dann mal weniger werden mit Freunden und so, aber Gesundheit kann man ja selber dran arbeiten. Mhm. Dass man gesund, man muss ja nicht da im Gefängnis nur ungesunde Sachen essen. Man kann da ja auch aufpassen, was man isst und so. Ne? Und das, ja, das... Das habe ich da halt so gelernt. Also nee, Mut hat mich nicht verlassen, muss ich so sagen. Gut, weil es war natürlich, was natürlich ein kacke Gefühl war, ich wollte ja auch mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Man kriegt ja in den USA Haftverkürzung, wenn man mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet. So, und dann habe ich gesagt, ja, klingt ja mal gut, machen wir mal. Ne? So, dann kommt also diese Staatsanwaltschaft an und sagt, ja, wir haben schon mal für dich vorbereitet deine Aussage. Sag ich, wie jetzt? Ja, wir haben für dich schon mal vorbereitet, was du erzählen sollst.
Das ist wie bei VW?
Ja, wir haben das schon mal vorbereitet. Sag ich, ja, aber das ist ja gar nicht wichtig. Nee, das wäre jetzt ja egal. Das ist jetzt ja, ich will ja Strafreduktion haben. Da habe ich halt gesagt, nee, mache ich nicht. Gut, daraufhin haben die natürlich die Maximalstrafen gefordert und Maximalhaft gefordert und alles. Der Richter hat dem auch zugestimmt. Das war halt dann das Problem danach. Aber ich habe es halt nicht gemacht. Was dann im Nachhinein ein Vorteil war.
Ja.
Wenn man in den USA in ein Gefängnis kommt, dann ist es immer so, wir hatten es ja gerade mit der Hierarchie im Gefängnis. Mhm. Wer im Gefängnis nichts zu befürchten hat, zeigt den anderen seine Unterlagen.
Okay.
Da steht drauf, was man für eine Straftat begangen hat. Mhm. Da steht dann auch drauf, ob man das wird in Papieren vermerkt, ob man eine Haftreduktion wegen Mitarbeit gekriegt hat. Steht ganz klar drauf. Das ist ein 5K1, steht ganz klar mit drauf. Und das hatte ich halt alles nicht. So, das hat mir immens geholfen.
Okay.
Es ist jetzt ja so, es gibt ja noch einen, der in den USA verurteilt war. Mhm. Der hat ja mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet, hat deswegen eine Haftverkürzung gekriegt. Und ich selber habe ihn nicht gesprochen. Ich kenne aber ein Statement seines Anwaltes, dass für ihn die Haft sehr, sehr schlimm war.
Ach so, weil die Gefangenen das nicht gut finden, wenn man mit dem Staat
konkurriert. Ja, ne? Snitches get stitches, rats get bats. Und so, also das ist so dieser Spruch da im Gefängnis. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, er war ja auch in einem Privatgefängnis. Er war ja gar nicht in einem Bundesgefängnis, er war in einem Privatgefängnis, was in meinen Augen wahrscheinlich fest in mexikanischer Hand ist, wo fest mexikanische Gangs drin sind. Also diese Privatgefängnisse sind immer für Ausländer. Ich sollte auch in so ein Privatgefängnis verschoben werden, mehrfach. Aber das konnten wir halt immer verhindern mit Kontakten mit Konsulat oder Botschafter oder der Richter nochmal. Also ich konnte immer da in Meilen bleiben. Ich sollte zweimal woanders hin verlegt werden. Und das nehme ich an, dass das ihm da Probleme gemacht hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn das wirklich so ist, dass die da seiner Papiere habhaft geworden sind. Und ich sage mal, ich muss ja nur zu Hause, ich muss ja nur draußen anrufen und sagen, hier kannst du mal den Namen googeln. Google mal bitte. Ich habe auch seine Gefangenennummer von der Mail gerade abgelesen. Hier ist seine Gefangenennummer. Guck mal, was im System steht. So, in Amerika ist alles offen. Sie sehen jede Prozessunterlage von den Prozessen gegen mich, gegen VW, alles, können Sie alles nachlesen. Jedes einzelne Dokument ist offen. So, und dann ruft man halt seine Familie an und lässt mal nachgucken.
Weil es ja auch so wichtig ist.
Ja, nee, aber das ist halt für im Gefängnis ist das ja schon wichtig.
Ja, schon
mal
schon.
Also ich hatte das hier, als ich dann in Deutschland nach Uelzen gekommen bin, da hatte ich das. Da haben mich welche als Kinderschänder bezeichnet. Die sagt, so, pass auf, ganz einfach, du hast ein Telefon in deiner Zelle, gehst jetzt hin, da ist mein Name, die sollen mal Google anmachen, sollen da Volkswagen hinterschreiben und dann lesen sie dir vor, was da ist. Der ist dann gekommen, nächsten Tag hat sich entschuldigt.
Das ist also eine krasse Welt eigentlich. Ja. Ne? Also so anders. Was macht man? Sie haben vorhin gesagt, zeigen Sie mal Ihr T-Shirt. Jetzt sind die Hände davor. Pasteinas. Das ist ein Freund von Ihnen aus Amerika.
Ja,
der also, hat ein großes Herz gehabt, oder?
Steve hat ein sehr großes Herz. Also Pasteinas ist eine Familie.
Ja.
Das ist, sind für mich hauptsächlich der Sohn und der Vater. Der Vater war Designer bei GM, hat sich dann Ende der 80er Jahre selbstständig gemacht, hat eine Firma gehabt, wo er so, nennen wir mal so, Umbauten für moderne Corvette gemacht hat, dass die wie alt aussehen. Mhm. Ne, so mit vorne zwei Lampen dran, statt Klappscheinwerfer und sowas auf C4-Basis. Und parallel hat er noch einen Laden für Automobilia in Detroit gegründet. Also er hat so einen kleinen Laden, da gibt es halt Autobücher, Zeitschriften, Modellbausätze, Plaketten, Wimpel, Blechschilder, kann man da alles kaufen. Und die habe ich kennengelernt, als ich 2012 nach Detroit gegangen bin.
Okay.
Das war 500 Meter von da, wo ich gewohnt habe, war dieser Laden.
Mhm.
Und bei denen ist jeden Samstag Cars and Coffee. Da bin ich halt relativ oft dann hingegangen morgens. Oder wenn ich von der Arbeit mal ein lustiges Auto mit hatte, bin ich auch mit dem Auto dahin gefahren, habe das da bei Cars and Coffee gezeigt. Und das sind die. So, und die waren halt auch, als ich dann verhaftet wurde, waren die dann auch bei allen Verhandlungen, sind die da gewesen im Gefängnis, die ganze Familie. Dann, wenn ich Kaution gekriegt hätte in Detroit, hätten wir auch bei denen wohnen können. Das war auch schon organisiert. Und als ich dann im Detroit im Gefängnis saß und dann endlich Post empfangen durfte, so wie ich wollte, hat Steve Junior, der den Laden führt, hat mir halt jede Woche 5 Autozeitungen geschickt und auch wirklich hochwertige Autozeitungen, ne? Also es ist dann hier so Classic and Sports Car, Octane oder also wirklich die oder auch Automobilsport. Es gibt ja die Automobilsport auch auf Englisch,
ja.
Die hat er auch gehabt, die hat er mir dann auch immer geschickt und er hat dann nie Geld und gar nie was für sehen wollen.
Ja.
Und hat mir auch einmal im Monat ein Buch geschickt, aber halt dann auch irgendwelche Autobücher, teilweise sogar mit Autogrammen der Autoren, weil die kommen immer zu ihm in den Laden, die signieren und so. Das war schon ja sehr nett. Danke, Steve.
Krass, ja. Also hat sie auch positive Erlebnisse.
Ja, sozusagen. Ja, gut, das ist halt, wie ich gesagt habe, ne? Gesundheit,
ja,
Familie und Freunde.
Ja.
Das ist halt, ist das Entscheidende da. Weil sonst, ich habe es ja gesehen, wie Leute im Gefängnis kaputt gehen. Ne? Das ist ja wirklich, also das Erste, was ich gelernt habe, ist, man geht nicht zur Psychologin, wenn man ein Problem hat. Den Fehler habe ich gemacht, als ich das erste Mal in dieses Untersuchungsgefängnis in Meilen gekommen bin. Da kriegt man am Anfang so einen Fragebogen. Hallo, wie fühlst du dich? Wie geht's dir denn? Und da habe ich irgendwie angekreuzt, ich fühle mich ein bisschen unsicher. Weil kommt ein neues Gefängnis, weiß nicht, wie das da aussieht. Ja. Ich war zwar schon 5 anderen davor, aber ich weiß nicht, wie das da passiert und wie das da so abläuft. Und wie gesagt, kleines Gefängnis, auch wieder alle hier zum Tode Verurteilter, ne? Mit irgendwelchen Kleinkriminellen zusammen in einem Zellentrakt. Und wusste halt nicht, wie das abläuft. Da habe ich das so angekreuzt. Das hätte ich mal nicht machen sollen. Das hat mir etliche Gespräche mit der Psychologin eingebracht. Am Ende konnte ich sie dann überzeugen, dass ich doch mental ganz stabil bin und keine Medikamente brauche. Ja, aber das war wirklich, also man konnte sehen, die Leute einfach mit Medikamenten ruhig gestellt wurden.
Okay.
In dem Hauptgefängnis in Meilen nach meiner Verurteilung, da gab es einen ganzen Block, da hat man Menschen nie rauskommen sehen. immer wenn wir, also Medikamentenausgabe heißt da Pill ein, das ist immer vorm Essen. So 10 Minuten bevor zum Essen gegangen wird, wird Pillline gerufen und dann dürfen die sich beim Medizinwesen anstellen, so wie im Film. Ne? Medizin kriegen das hin, müssen schlucken, Mund aufmachen, zeigen, dass sie es auch geschluckt haben, dass sie es nicht in der Hand gespuckt haben, um es weiter zu verkaufen.
Okay.
So, und das halt, und wenn man dann Pillline war, da hat man dann Menschen rauskommen sehen, die man sonst nie hat rauskommen sehen, wo man halt sehen konnte, die werden bewusst mit Medikamenten ruhig gestellt.
Okay. Also. Das muss ein so irres Erlebnis sein, wenn man alle Gedanken eigentlich beisammen hat und normal tickt, oder?
Nee, ich glaube, das hilft. Also es ist mein deutscher Rechtsanwalt, das ist ganz lustig eigentlich, ich habe es erst nicht geglaubt. Mein deutscher Rechtsanwalt hat mir mal gesagt, so pass auf, du wirst Folgendes erleben im Gefängnis. Es gibt da Leute, die zusammenfinden im Gefängnis. Und das sind die, die am besten mit den Gefängnisregeln klarkommen. Das sind die, die ganz lange im Gefängnis sind. Und das sind die, die einigermaßen klug sind und so alle Sinne beisammen haben. Und dann irgendwann so, war ich so vielleicht 2 Jahre da in Mailand im Gefängnis und wir hatten so eine Workout-Gruppe, also da gibt es ja so einen Kraftraum und so, ne, wie im Film halt, gibt es so einen Kraftraum, da darf man nicht alleine rein, da muss man mit einer Gruppe rein, da müssen halt, sind halt immer welche dabei und so, macht man nicht alleine. Und ich habe mich dann so einer Gruppe ich wurde eingeladen, an so einer Gruppe teilzunehmen, wird eingeladen, habe an so einer Gruppe teilgenommen und ja, dann sitze ich da, das war wirklich so nach 2 Jahren. Und dann sitze ich da so eines Tages mit denen. Und da war noch eine zweite Gruppe neben uns. Die hat dann die Maschinen neben uns trainiert. Und dann haben wir uns auch gut verstanden. Und dann gucke ich so um mich herum, habe ich so geguckt. Ich 7 Jahre. Daneben Bankräuber und Kidnapper 25. Daneben Bankräuber 20. Daneben Drogenhändler 30. Und 2-mal Mörder lebenslang. So, und dann habe ich so gedacht, ja, hat er doch recht gehabt. Hat er recht gehabt mit seiner Geschichte.
Das 7 Jahre ist schon auch mal ein Fund, oder?
Ja.
Wenn man das so hört und das ist die.
Ja, gut, ich hatte ja immer die Hoffnung auf diese Gefangenenüberstellung. Ne?
Ja.
Also erstmal muss man sagen, 7 Jahre sind nicht 7 Jahre, 7 Jahre sind 6 Jahre, wenn sie sich nicht ganz doof anstellen.
Mhm.
Es gibt in den USA Haftreduktion für gute Führung. Da ist jetzt, jeder kann sagen über Donald Trump, was er will. Unter, wie heißt denn der andere Präsident davor?
Barack Obama.
Nee, der andere Demokrat
Bill
davor.
Clinton.
Bill Clinton. Unter Bill Clinton wurde diese Haftreduktion von 54 Tage pro Jahr bei guter Führung auf 47 reduziert. Hat Bill Clinton gemacht. Hat das reduziert. Trump kommt ins Office und sagt, nee, das kriegt er wieder. Also das hat für die Gefangenen hat Trump relativ viel getan. Der hat dann auch während Corona...
Musste ja schon was auf ihn zu kommen.
Ja, vielleicht. Während Corona hat er auch ganz viel Hafterleichterung gegeben Leuten. Da konnten dann Leute raus und die krank waren und so.
Okay.
Da sind also viele... Also ich saß die meiste Zeit im Gefängnis mit einem zusammen, der den Hells Angels sehr nahe stand. Sagen wir es mal vorsichtig. Und der hat im Gefängnis 5 Herzinfarkte gehabt. In seinen 20 Jahren, die er im Gefängnis war, bis dahin. Und hätte noch 7 gemusst. Und der hat dann nach diesen Gesetzen von Trump einen Antrag darauf gestellt, dass er entlassen wird. Und der ist dann auch entlassen worden. Also das ist wirklich, für die Gefangenen hat er Gutes getan. Also ich weiß jetzt nicht, ob das für die Gesellschaft hinterher
das Land hat.
Aber bei den Gefangenen hatte er ein hohes Ansehen. So, also damit sind 7 Jahre nur 6 Jahre. So, und ich wusste ja, ich als Deutscher kann diesen Antrag auf Gefangenenüberstellung stellen. Der wird meist so nach der Hälfte deiner Zeit genehmigt. Das ist so das, was man so hört. So ab der Hälfte der Zeit wird er genehmigt. Gut, sind 3,5 Jahre. Dann kommst du nach Deutschland. In Deutschland bist du Ersttäter, ist ein Wirtschaftsverbrechen, hast du eine gute Chance, auf Halbstrafe entlassen zu werden. Also war mir eigentlich klar, dass das so 3,5 bis 4 Jahre werden. Es sind jetzt ein ganz bisschen mehr geworden, weil ich so einen ganz doofen Zivilprozess noch nebenbei hatte, als ich in den USA saß. Mich hat so eine Verbraucherschutzorganisation aus Europa verklagt vor amerikanischen Gerichten, weil ich die Aussage verweigert habe für sie. Die sind gekommen mit so einem Videokamerateam und haben gesagt, so, pass auf, wir müssen dich jetzt vernehmen. Und ich gesagt, nö, keine Aussage, ne? Fifth Amendment und dann ist gut. Und das haben sie dann halt gesagt, nee, du bist verurteilter Straftäter, du musst aussagen. Und da haben wir uns 11 Monate lang vor Gerichten gestritten, ob ich jetzt aussagen muss oder nicht. Letztendlich haben wir gewonnen. Sie durften dann auch alles zahlen. Und ich musste nicht aussagen, aber diese 11 Monate sind mir im Prozess verloren gegangen. Da hat die Behörde dann das Verfahren für die Gefangenenüberstellung ausgesetzt.
Das war eine deutsche Verbraucherschutzorganisation.
Das ist eine deutsche Verbraucherschutzorganisation, ja. Ansässig in Berlin. Geführt von einem amerikanischen Anwalt.
Was einem da so alles widerfährt, oder?
Ja, also das war wirklich, glaube ich, das Schmarotzer abtun. Also das ist wirklich, die haben halt Man appelliert an den Geiz oder die Geldgeilheit der Leute. Die Leute sehen immer, oh, in Amerika, die haben 7.000, 8.000, 12.000, 7 Millionen Dollar gekriegt pro Auto. Das kriegt ihr in Deutschland auch, versprechen denen. Ja. Und dann gehen sie halt los. So, jetzt ist es ja aber in Deutschland so, die haben erstmal Geld von den Kunden eingesammelt. Ne? Jeder, der da mitgemacht hat, musste ja erstmal 500.000, was weiß ich, wie viel einzahlen, damit es überhaupt losging. Ja. So, und dann müssen die natürlich liefern. Das müssen sie in Amerika nicht. In Amerika arbeiten sie ja umsonst. Prozentual, ne? Und wenn es dann die Einigung gibt, kriegen sie ein Drittel bis die Hälfte von dem Geld, was kommt.
Ja.
So, und damit. Ja, das hat mich dann nochmal so ein paar Monate gekostet. Sonst wäre ich ein bisschen früher hier gewesen.
Wie war das, als Sie dann die Zusage bekommen haben, nach Deutschland zu dürfen?
Ich habe geweint. Also gebe ich ganz offen zu, als ich diese E-Mail gelesen habe, dass meine Überstellung jetzt genehmigt ist, habe ich heulend da vor meinem E-Mail-Programm an meinem Computer gesessen. Das war schon ein geiles Gefühl. Dann kam natürlich Corona dazwischen. Das hat auch nochmal ein Jahr gekostet. Also ich habe, glaube ich, am August 19 gab es die Bescheinigung, dass es genehmigt ist. Dann kommt noch ein deutscher Behörde. Also erst genehmigt der Amerikaner, aber das ist der schwierige Teil der Genehmigung. Da wird irgendwie, ich glaube, nicht mal 10% werden genehmigt. Und dann kommt noch der deutsche Teil. So, da hatten wir dann das Problem, meine Straftat ist keine Straftat in Deutschland. Eine Verschwörung zum Betrug gibt es in Deutschland nicht. Also musste ein Paragraph gefunden werden, der in Deutschland eine Straftat ist, der das so ungefähr umschreibt. So, damit die das überhaupt übernehmen. Die hätten auch sagen können, das ist hier bei uns keine Strafe, übernehmen wir nicht. Sie haben es dann übernommen, das in Hildesheim, die Staatsanwaltschaft, und gesagt, ja, machen wir. Und dann hat es halt noch gedauert und dann kam halt Corona. Das war mein Problem. Ja. Dann saß ich da halt in Quarantäne in den USA, also nicht Quarantäne, wir saßen im Lockdown. Mhm. Wir saßen 23 Stunden und 40 Minuten jeden Tag in der Zelle und durften 20 Minuten raus zum Duschen und E-Mails checken. Das war alles, was wir durften eine ganze Zeit. Und da ist dann halt nichts passiert in der ganzen Zeit.
Okay, also nochmal ein paar unglückliche Zufälle.
Die Sie ja, genau, also das kam dann halt dazu.
Ja.
Aber ja, und dann bin ich halt da abgeholt worden. Bin von zwei Gefängnisbeamten nach Chicago zum Flugplatz gefahren worden. Also das war dann auch das Problem. Es gab keine Flüge mehr. Ja, früher gab es jeden Tag, weiß ich wie viele Flüge, Detroit-Frankfurt.
Ja.
Gab es nicht mehr. Oder Detroit-München gab es sogar. Gab es nicht mehr diese Flüge. Also jetzt Chicago. Jetzt die Frage, wie komme ich nach Chicago? Dann war die Frage, ob ich über einen Gefangenentransport über Oklahoma nach Chicago ins Gefängnis komme.
Ja. Nochmal wieder ein paar Monate.
Hätte ich aber auch mitgenommen. Und dann, nee, das war dann halt, und dann, okay, dann bringen wir dich nach Chicago ins Gefängnis. Nee, da musst du wieder in Quarantäne. Also es war eine Bestimmung, wer von einem Gefängnis ins andere geht, muss 21 Tage in Quarantäne.
Ja, okay.
Ich hätte also von Detroit, hätte ich 21 Tage in Quarantäne, dann nach Chicago, dann nochmal 21 Tage Quarantäne und dann erst rüberbringen können. Und dann haben die gesagt, nee, zwei Beamte vom Gefängnis bringen dich nach Chicago an den Flughafen. Und da haben mich dann zwei Deutsche vom LKA Niedersachsen in Empfang genommen und haben mich nach Deutschland gebracht.
Okay.
Das war auch so krass, dieser Flug. Also ich habe nicht geschlafen den ganzen Flug. Ich habe erstmal alle Filme geguckt, immer im Entertainment System, die ich verpasst habe. Ford vs. Ferrari war der erste. Und dann war es dann so, dann gab es ja Kopfhörer da zum Hören mit diesen dünnen Drähten. Ich packe so die Kopfhörer auf, stecke die in die Ohren. Da tickt der mir so auf die Schulter, das darfst du nicht. Sag ich jetzt, wie? Sagt er, ja, du kannst dich doch erdrosseln mit diesen Kopfhörern oder kannst mich damit überfallen. Sag ich, habe ich das jetzt nötig hier oder was? Sagt er, nee, mach mal, aber mach nichts Böses damit. Oder dann gab es Essen. Und es gibt ja, bei Lufthansa war es so, wir sind Lufthansa geflogen und aus Einfachheitsgründen hatten die nur das Essen für Economy Comfort, glaube ich. Also die hatten nicht das, wir haben Economy gesessen und die hatten halt das Economy Comfort Essen und da gab es richtig massives Besteck dazu. Ja. Da meint er auch so, das darfst du eigentlich auch nicht. Sag ich, ja, ich steche euch schon nicht und so. Und das war schon, ja, und dann habe ich halt in Deutschland ja auch nochmal so eine Reise angetreten. Ne? Ich bin ja erst in Frankfurt, war dann 3 Wochen in Frankfurt in Quarantäne, bin dann von Frankfurt über Kassel nach Hannover verlegt worden, auch alles sehr schöne JVAs, bin dann von Hannover nach Sehende verlegt worden, bis man festgestellt hat, dass meine Sicherheitseinstufung für Sehende falsch ist, dass ich da gar nicht hingehöre, dann wieder von Sehende zurück nach Hannover und dann nach Uelzen. Und dann, als ich in Uelzen war, konnten wir endlich den Antrag stellen auf Halbstrafe, dass ich da eine Anhörung kriege und entlassen werde.
Also das ist nicht so, dass man Sie schon in Frankfurt empfangen hat und gesagt hat, den lassen wir raus.
Nee, das hat. Ich bin im September in Frankfurt gelandet, entlassen mich im Januar. Also es hat schon noch eine Zeit gedauert.
Okay.
Und dann ist halt, dann fragen mich ja die Leute immer, und Vergleich Gefängnis, Deutschland, Amerika, da würde ich also immer Amerika bevorzugen.
Ernsthaft?
Ja, in Deutschland ist, ich jetzt hören natürlich bestimmt auch Leute zu, die da arbeiten, die werden mich jetzt alle vierteilen, aber ist egal. Wer den Film mit Heinz Rühmann, der Hauptmann von Köpenick, geguckt hat,
ja.
Da ist ja am Anfang, ist der ja da im Zuchthaus und die laufen da so im Kreis im Hof, ne?
Ja.
Das ist heute nicht viel anders, außer dass man miteinander reden darf. Eine Stunde am Tag ist dieser Hofgang, wo man da rumlaufen darf. Eine Stunde am Tag.
Schön.
Ist das, ne? Ja. Ich glaube, es heißt Freistunde. Läuft man da in so einem kleinen Hof. Und der war überall klein, der Hof, wo ich war. Das war wirklich nur immer so ein kleines Ding. So, dann, das war's dann. Wenn man Glück hat und in irgendeinem Programm ist, darf man auch mal in eine Turnhalle. So, das war's. Sonst ist man da in seiner Zelle.
Okay.
Und Amerika ist halt so, morgens um 6 Uhr ist der erste, das heißt immer Move, einmal in einer Stunde darf man sich auf dem Gefängnisgelände frei von A nach B bewegen. Morgens um 6 Uhr wird die Tür aufgeschlossen. Sie können morgens um 6 Uhr rausgehen auf ein Freigelände. Wir hatten ein riesen Freigelände in den USA mit einer 600 Meter Laufstrecke, mit einem Baseballfeld, mit einem Footballfeld, mit zwei Volleyballfeldern, zwei Tennisfeldern, zwei Basketballfeldern. Die Gewichtheber-Sachen waren da draußen. Wie heißt das in Deutsch? Boccia.
Boccia, ja,
okay. Boccia war da. Alles war da. Ja, und das war halt, da konnten sie von morgens 6 bis abends 8:45 sein. Wenn sie keine Arbeit hatten, es besteht keine Arbeitspflicht in den USA, wenn sie es gewollt hätten, hätten sie da so lange draußen sein können. Natürlich geht die Zeit nicht rum, wenn man nicht arbeitet.
Haben Sie was gearbeitet?
Ja, klar. Das ist die Basis für meinen jetzigen Job, was ich da gelernt habe im Gefängnis. Ich habe im Werkzeugbau gearbeitet.
Ah, okay.
Die hatten eine Möbelfabrik, also so Blechmöbel, so Blechstanzfaltmöbel. Und da gab es einen Werkzeugbau und der Werkzeugbau wollte seinen Maschinenpark modernisieren und hat neue CNC-Maschinen gekriegt. Und dann haben das gehört, dass ich da hinkomme. Mhm. Und dann kam der Vorarbeiter am ersten Tag, wo ich im Gefängnis war, kam der Vorarbeiter zu mir, hat gesagt, Mensch, hier, du musst bei mir anfangen und so, musst hier arbeiten. Ich hatte noch andere Angebote, musst hier arbeiten und so, CNC und so. Sag ich, was soll ich, habe da gar keine Ahnung von. Noch nie in meinem Leben CNC gemacht. Ja, ist egal, das lernst du. Ja, und so war es dann auch. Ne? Ja. Also kamen diese Maschinen und da habe ich halt anhand der Bedienungsanleitung habe ich dann CNC programmieren gelernt und das ist ein Teil des Jobs, den ich heute mache.
In der Autoindustrie machen Sie nichts mehr.
Ja, also nicht groß, nicht in der wirklichen Autoindustrie. Nein.
Würden Sie da gerne wieder arbeiten?
Ich glaube nicht, dass mich da noch wer nimmt. Ich glaube, da bin ich verbrannt.
Weil Sie vorbestraft sind.
Oder nee, was? Nicht, weil ich vorbestraft bin, weil mein Name zu sehr mit diesem Skandal verbunden ist. Also es gibt dann einen Journalisten, den ich früher mal als Freund bezeichnet habe, heute das nicht mehr tun würde. Ich war gerade ganz kurz aus dem Gefängnis und war mit jemandem in der Automobilindustrie in ernsthaftesten Verhandlungen da anzufangen. Und dann hat er einen Artikel veröffentlicht, dass ich einen Maulkorb von VW ablehne. Und daraufhin hat diese Firma sofort alle Verhandlungen mit mir abgebrochen. Und seitdem, denke ich, ist das sehr verbrannt.
Wenn Sie noch mal irgendwas anders machen können, oder was würden Sie, es gibt ja immer diese großen, das ist ja auch noch oft geflügeltes Wort, System VW oder BMW oder so Großkonzerne, wie die ticken. Also da wird ja sehr hierarchisch von oben nach unten durchgegriffen. Und auch Sie haben ja mal gesagt bekommen, was Sie sagen sollen bei irgendeiner Aussage. Hätten Sie einen Tipp für junge, sagen wir mal Ingenieure, also ich habe viele Ingenieure als Hörer irgendwie, oder die in so Großkonzernen arbeiten oder sagen wir den großen Autoherstellern, dass sie irgendwas anders machen würden heutzutage? Oder dass sie sagen würden, also ja, man muss sich trauen, Nein zu sagen?
Ja, genau. Also man muss sich trauen, Nein zu sagen. Und man muss auch zweimal, wenn man was macht, zweimal überdenken, ob man es macht und wie man es macht. Also das ist ja, was ich vorhin gesagt habe, dass ich versäumt habe, mir diese Studie genau anzugucken, mir wirklich nur die Zusammenfassung durchgelesen habe und dann nicht in den Einzeltests geguckt habe, wie war die Überschreitung. Das ist sicherlich ein ganz großer Fehler von mir gewesen. Ja, dann ist das klingt jetzt so doof. Sich besser absichern klingt so wie nach, ich muss einen Arsch an die Wandpapier haben. Das meine ich aber gar nicht damit, sondern sich vorher zu informieren, was das eigene Tun für Konsequenzen haben kann. Also als ich da mit Alberto Ayala gesprochen habe, war mir überhaupt nicht klar, dass das eine Straftat sein kann, weil ich Defeat Device nicht sage. Das war mir also völlig unbewusst in dem Moment, dass das eine Straftat sein kann. Mich hat mal einer gewarnt, dass das eine sein könnte. Natürlich auch erst hinterher, aber das ist halt so, das kann ich nur sagen, da wirklich sich besser drüber informieren, was sind die Konsequenzen meines Handelns. Na, also ja, wirklich sagen, mal Nein sagen, kann halt der Karriere nicht förderlich sein, aber ist dann halt so, dann soll es auch nicht sein. Also immer versuchen, ein größeres Bild sich zu machen, als man es gerade hat, bevor man was macht.
Nach Amerika dürfen Sie nicht mehr einreisen?
Nein, ich darf nach Amerika nicht mehr einreisen. Ich bin da straffälliger Ausländer. Und klar, könnte das wie 1000 Mexikaner machen, die auch immer wieder einreisen. Aber ich brauche das nicht, danke. Also mich zieht da jetzt auch nichts. Also Amerika ist durch für mich.
Klar. Aber Sie können ansonsten frei sich überall bewegen auf der Welt? Oder ist das noch?
Ja, was ich nicht weiß, ist, ob ich auf der amerikanischen No-Fly-List stehe. Das ist ja ein Unterschied. Es gibt ja in Amerika eine sogenannte No-Fly-List. Mhm. Und das heißt, ich darf nicht in amerikanisch kontrollierten Luftraum fliegen. Mhm. Was auch doof wäre. Nehmen wir mal an, ich fliege nach Mexiko und irgendwo über Texas gehen die Triebwerke kaputt. Mhm. Dann lande ich in den USA und dann sitze ich sofort bei der Immigration in Haft. Weil ich ja illegal da bin. So, und deswegen, das brauche ich dann auch nicht. Und das wäre halt die Frage, ob ich die USA noch überfliegen darf. Nein, aber sonst, ich hatte ja vorhin erzählt, ich bin in vielen Ländern dieser Welt gewesen und habe da mit Behörden geredet. Ja. Ich würde nicht in jedes Land mehr fliegen.
Okay.
Also da ist die Sache, da zieht mich jetzt auch so nichts hin in dieses Land. Hm. Aber das würde ich halt... würde ich jetzt nicht hinfliegen unbedingt.
Sind Sie jetzt aktuell noch auf Bewährung unterwegs?
Ja klar, ich habe drei. Also es ist ja so in Deutschland, wenn Sie vorzeitig aus der Haft entlassen werden, kriegen Sie einen Bewährungszeitraum, der länger ist, als Ihr Resthaft wäre. Mhm. Ich habe 3 Jahre Bewährung erhalten und meine Bewährungsauflage ist, dass ich dem Richter mitteile, wenn ich umziehe.
Okay.
Das ist meine
Haben Sie es bis jetzt geschafft, nicht verbotene Software nicht zu programmieren und dann in Umlauf in Autos zu bringen, die Sie selber herstellen?
Ich habe nichts mit Software zu tun, nee.
Ein wirklich kurioser Gast im positiven wie auch negativen Sinne. Also es ist unfassbar, was Sie für ein Schicksal miterlebt haben eigentlich und wie Sie eigentlich da reingestolpert sind. Ich finde, wenn man das,
wenn man sich mit Ihnen so
unterhält, also ich habe das natürlich schon viel gelesen, alles gehört und so, aber wenn man Ihnen so gegenüber sitzt, ist das doch nochmal irgendwas ganz anderes.
Mhm. Ne? Danke.
Und was mich am meisten freut, ist, dass wir über 2 Stunden über Ihre vorherige Karriere gesprochen haben.
Ist doch kein Ding.
Denn Sie waren ein toller Ingenieur oder sind es auch heute noch und haben viel erreicht und viel gemacht für einen tollen Konzern,
Und
das ist einfach, und also sind das, da reingestolpert.
Das ist auch was ich ganz klar sagen muss. Ne? Ich hege jetzt keinen großen Groll gegen VW oder so.
Ja.
Was ich bei VW alles erlebt habe über die Zeit, das war toll. Ne?
Ja.
Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt, und wie sich VW gegenüber mir verhalten hat nach meiner Verurteilung, da kann ich jetzt, ich weiß es nicht, habe mir noch mit keinem darüber reden können, wie viel da wirklich diesem Monitor zuzuschreiben ist, dass der gefordert hat, dass ich so verhalten wird.
Der Monitor ist...
Dieser Regierungsmonitor. Bei VW wurde ja für 3 Jahre ein Regierungsmonitor eingesetzt.
Okay.
Und da ist jetzt wirklich die Frage, wie viel davon hat der wirklich gefordert?
Mhm.
Also das ist halt einfach so, dass der VW die Pistole auf die Brust gesetzt hat.
Mhm.
Das weiß ich nicht. Ne? Also das ist wirklich... Ich will also jetzt keinen davon abschrecken, bei Volkswagen anzufangen.
Nee.
Also wie gesagt, ist ein toller Konzern, hat weltweit Standorte. Ich habe fast jedes Land, wo VW Standorte hat, habe ich bereist, insbesondere zu Zeiten meiner Produktionszeit. Ich war in Brasilien, ich war in Argentinien, ich war in China und gut, da kann jeder hin, wenn er will, auch länger. Ob das so erstrebenswert ist, sei jedem selber überlassen. Ich war 1,5 Jahre, bin ich wöchentlich nach Crewe gependelt, nach England, ich war in Amerika und gibt es schon viele Möglichkeiten da.
Eigentlich, muss man dazu sagen, eine tolle Karriere, oder?
Ja, bis dahin war das ganz schön, ja.
Und viel zu erzählen. Und mich freut das wirklich, weil es ist immer so, Sie sind das, nicht der Kopf, aber das Gesicht dieses Dieselskandals überall. Man googelt das
und
immer überall sind Sie zu sehen.
Ja.
Nicht hauptsächlich, aber unter anderem. Und mir war das irgendwie wichtig, Ihr Leben davor mal darzustellen. Ja. Weil ich finde, das ist wirklich, wirklich wahnsinnig unterhaltsam und wahnsinnig toll, was Sie gemacht haben. Eine fantastische Ingenieurskarriere. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage.
Mhm.
Die letzten 50 Liter Sprit, Sie kennen die Frage.
Ja, ich kenne die.
Wieso? Haben Sie sich vorbereitet?
Ja.
In welchem Auto und auf welcher Strecke?
Das ist jetzt doof, weil wir sind ja schon länger in Kontakt. Wir sind ja so ungefähr seit Weihnachten in Kontakt, als es da um die Weihnachtskarten ging. Und das Auto, was ich eigentlich immer im Sinne hatte, ist jetzt leider zu einer Berühmtheit geraten, dass es eigentlich doof ist, wenn man es erwähnt. Also meine Antwort wäre immer gewesen, mit dem Uhlenhaupt-Coupé durchs Weserbergland.
Ernsthaft?
Ja.
Tatsächlich. Okay.
Also das ist für mich eins der größten beruflichen Vorbilder ist Rudolf Uhlenhaut.
Ja.
Und das ist halt so für mich, dieses Auto hat für mich so eine, das ist sicherlich nicht das tollste Auto zu fahren und sicherlich nicht das sportlichste und nicht das beste. Der hat ja nicht mal 300 PS oder so, hat jeder Golf R inzwischen mehr. Aber also für mich wäre wirklich dieses Uhlenhaut-Coupé und dann, wie gesagt, da wo ich aufgewachsen bin, ich bin in meiner Jugend da viel Fahrrad gefahren, kenne das Weserbergland relativ gut. Da gibt es auch alte Bergrennstrecken, wo heute keine Bergrennen mehr gefahren werden. Und das wäre halt das, was ich fahren würde, ja.
Sensationell, hat noch nie jemand gesagt. Uhlenhaut Coupé, also unabhängig davon, dass es natürlich jetzt das teuerste Auto der Welt ist, für Leute, die es nie mitbekommen haben sollen, aber fantastisch.
Ja.
Oliver Schmidt, herzlichen Dank für die offenen Einblicke und wirklich das fantastische Gespräch. Mir fällt auf, lange Verhöre, das sind Sie gewohnt.
Ja, genau.
Da haben Sie kein Problem.
Das längste war mal 11 Stunden.
Ja, servus. Also. haben wir noch ein bisschen Zeit. Danke.
Ja, bitte.
Das war Oliver Schmidt. Danke fürs Zuhören und Einschalten dieser Folge. Danke auch fürs Hören aller anderen Folgen und euer Interesse in diesem Jahr. Wir hören uns im Januar wieder. Bis dahin findet ihr noch einige neue Videos auf meinem YouTube-Kanal. Euch eine schöne Weihnachtszeit. Kommt gut ins neue Jahr, das hoffentlich mal etwas ruhiger und friedlicher wird als 2023. Und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.